Okay, 3, 2.
Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Willkommen zu Binärgewitter Talk Nummer 96. Nein, 69. Versaut. Egal.
Oh, nochmal.
Ja, okay. Fangen wir nochmal an. Ist kein Thema.
Nee, wir lassen es einfach.
Okay. Freddy.
Hallo.
Sehr gut.
Hallo Internet.
Hi, Internet.
Das war jetzt heute mal.
Ich bin so nett heute, oder? Ich bin so nett.
Ich wollte gerade sagen, was mit dir passiert.
Auf Arbeit habe ich meine ganze Bösigkeit einfach schon verbraucht.
Ja, gut, man kann nicht alles haben.
Man kann nicht immer böse sein.
Genau, der Ingo ist heute nicht da, weil...
Er böse ist.
Richtig, der ist auf der...
Der ist auf der Flucht im Ausland.
Der hat einen Timeout auf der stillen Treppe.
Ja.
Mhm. Und deswegen heute ohne Ingo, dafür aber zu dritt, was ja immerhin einer mehr war als letztes Mal, weil da waren wir nur zu zweit.
Aber da war lustig.
Ich habe es kaum angehört, weil ihr irgendwas Schlechtes über Apple gesagt habt.
Wir haben so viele schlechte Sachen über Apple gesagt.
Ich habe es deswegen gar nicht erst angehört.
Ihr seid einfach ein paar Mutis.
Total gut.
Ich weiß.
Ich hatte keine Zeit.
Ja, jetzt kommt
ja, schon klar.
Schon klar. Wenigstens hat der Markt die Wahrheit gesagt.
Tote der Woche. Nicht Data Becker.
Was? Nicht Data Becker.
Warum ist nicht Data... Ach so, das war...
Noch nicht.
Noch nicht?
Ja, eigentlich sind sie schon tot.
Also war das jetzt...
Also ich meine, Data Becker...
Bist du traurig, dass Data Becker tot ist? Ja.
Ja, eigentlich schon.
Warum ist Data Becker tot? Erzähl doch mal.
Wir haben die News ganz frisch reinbekommen. Die ist quasi jetzt noch taufrisch. Mm. Und Leute, die uns hören werden, werden denken, oh, die sind ganz schön fucking frisch. Data Becker soll 2014 geschlossen werden.
Nein, wie soll ich denn sonst meine Screensaver-Sammlungen auf CD kaufen?
Das ist eine gute Frage. Du wirst keine Chance mehr haben. Du musst jetzt alles piratisieren aus dem Internet.
Ja, auf jeden Fall piratisiert alle Screensaver-Sammlungen.
Ja, also Data Becker macht zu. Was haben die in letzter Zeit so gemacht eigentlich?
Ich habe mal ein typisches Data Becker Buchcover verlinkt.
Ja.
Der Name davon ist Data Becker Hackers Dirty Tricks PC Underground.
Boom.
Boom. Boom. Fucking Explosion im Hintergrund.
Schön.
Genau.
Ich habe auch direkt parallel dazu bei Amazon einfach Data Becker eingegeben.
Und da kommen einfach nur solche.
Da gibt es die CD-DVD-Druckerei 8 von Data Becker. Dann gibt es die Etikettendruckerei 8 von Data Becker.
Die Überweisungsdruckerei.
Die Einladungsdruckerei 12 von Data Becker. Das Data Becker CD-Etiketten XXL klassisch 3er 75 Stück Paket.
Die Visitenkartendruckerei.
Richtig, die Glückwunschdruckerei 12.
Ich glaube, die sind irgendwie ins Druckerei-Business übergegangen.
Und die Rechnungsdruckerei 2013. Ja, während alle Leute vom Papier weggehen, hat sich Data Becker quasi draufgestürzt. Und sie hatten aber auch das Steuersparpaket. Und ansonsten echt nur...
Druckerei-Software. Oh, der 3D-Wohnungsplaner 14.
Oh, Traumhaus Designer 14, Komfort.
Komfort. Ja, gleich doppelt so teuer.
Data Becker Überweisungsvordrucke. Sorry, Euro-Überweisungsvordrucke.
Ja. Papier.
Wahrscheinlich haben sie ja noch D-Mark-Vordrucke.
Also ich denke, wir werden die schrecklich vermissen.
Ich glaub,
haben die eigentlich irgendwas gerissen?
Nee,
also überhaupt
ich nicht.
Die waren kein Verein, die wirklich was
gerissen. Ich glaube, so Data Becker Zeug, das ist auch was irgendwie so Kram, was so früher in so Computerschmuddelheftchen immer so mit als auf der CD als Beigabe mit dabei war. Also Data Becker
Schmuddelheftchen 12.
Ja, genau, der Data Becker Schmuddelheftchen Drucker. Die Data Becker Schmuddelheftchen Druckerei so rum.
Ich glaube, das war halt, bevor es das Internet gab und sich noch keiner informieren konnte, was gute Software ist, haben wir einfach sau viel Software verkauft.
Und zwar, ich wette, die sind steinreich geworden, jetzt wird es einfach noch abgetreten, weil alle können sich Sachen aus dem Internet runterladen.
Ja, stellt sich raus.
Die können sich Screensaver irgendwie selber machen.
Und,
aber keiner macht sich Screensaver selber, jetzt mal ehrlich.
Ja, doch, Bilder. Du nimmst irgendwie eine Bildergalerie und sagst, mach mal Screensaver.
Das sieht immer scheiße aus.
Ach.
Ist so.
Nicht auf dem Mac.
Nicht doch, nicht auch, auf dem Mac.
Der ist sogar geschmackvolle Hintergrundmusik.
Nee, das Problem ist halt nicht die Software, sondern einfach die Bilder, die da drauf sind.
Das Coole ist ja, der macht die aber über eine Weltkarte, deswegen hast du quasi gar nicht so groß die Bilder, sondern der fliegt dann so auf der Welt rum und schaut überall, wo du Bilder gemacht hast.
Scheiße.
Total Magic.
Scheiße.
Magic. Ich habe einfach keinen Screensaver, nirgends, weil ich Screensaver irgendwie doof finde.
Warum geht man auch so lange vom Computer weg, dass ein Screensaver aktiv wird? Leute, ihr sollt arbeiten, nicht hier im Garten rumstehen. Schämt euch. Despot der Woche ist total gut, denn, also zumindest die Überschrift ist total gut. In Aserbaidschan ist nämlich nach der Wahl quasi vor der Wahl. Und zwar haben sie leider etwas zu früh die Wahlergebnisse bekannt gegeben.
Wo es noch nicht klar war, wer gewinnt eigentlich. Also ich meine, es war schon klar, weil es gewinnt immer der, der am härtesten die Sachen gefälscht hat.
Richtig, nämlich der aktuelle Präsident Aliyev.
Der irgendwie schon seit wie viele Jahre? 10 Jahre oder so? Der ist relativ lange schon dabei, ja.
Richtig, auf jeden Fall gab es da so eine Smartphone-App. Aserbaidschan hat eine Smartphone-App. Ich hätte gedacht, da gibt es größtenteils Staub.
Ja, auch. Das
Hauptexportmittel von Aserbaidschan.
Und wenn du das zusammendrückst, wird es quasi zur Smartphone-App dann.
Ah, interessant.
So praktisch.
Genau, und was ist dann? Dann kam halt irgendwie leider zu früh die Push-Nachricht, oder?
Genau, und dann haben sie zu früh schon angezeigt, wie es ausgehen wird. Die Sache war halt, dort zu diesem Zeitpunkt waren noch nicht gar nicht alle Stimmen durchgezählt. Das ist ein bisschen weird.
Sie haben dann auch gesagt, so, total komisch, der hat zum Testen natürlich, rein zufällig wollte eigentlich nur bei sich testen, aber dann irgendwie bei allen getestet, die 2008er Ergebnisse gepusht, messaged.
Ja.
Waren halt auch nicht die 2008er Ergebnisse. Sie haben es versucht.
Ja, aber trotzdem ist es so, dass er, bei dem Writing war es so, dass 80% der Stimmen schon durchgezählt waren, er hätte über 85% und da waren es 72 oder sowas. Aber es ist vollkommen egal, er gewinnt und zockt die Leute sofort ab, dann auch wahrscheinlich.
Total gut.
Weil ansonsten hätte er nicht diese Smartphone-App, mit der er die Leute belügen kann.
Richtig. Nächstes kommt so ein Link, der, aber ich glaube, irgendwie ein bisschen fehl am Platz ist.
Nee, der muss woanders hin, der muss später hin.
Dann machen wir.
Zu dem ganzen Secret-Zeug.
Genau, dann kommen wir doch zu den News. Ganz lustig, auf GitHub geht gerade so durch die Twitter-Sphäre, gibt es einen US-Shutdown-Bug quasi. Und zwar gibt es das White House Repository, also das Weiße Haus hat ja eine eigene GitHub-Organisation, wo sind irgendwelche Drupal-Themes quasi, also das Ganze, was die ja machen, whitehouse.gov ist ja irgendwie auf Drupal basierend, ist jetzt auch alles größtenteils Open Source, also die Base-Themes, die sie verwendet haben, haben sie gesagt, ja, mach mal alles offen, kein Ding net. Und da hat einer in das Base-Theme einen Bug-Report, ein Issue eingestellt und hat gesagt, ja, irgendwie habe ich über letzten Wochenende gemerkt, dass mein Government nicht funktioniert. Mein Government hat shutdowned. Ja, und ich würde es doch eigentlich gerne nicht geshutdowned haben.
Ja, das ist ja der IT-Crowd-Ansatz. Turning it off and on again.
Richtig. Und dass die es halt nur aufgeturnt haben und nicht on.
Ja, das kommt ja noch vielleicht.
Wir haben später nichts über Silk Road. Ich muss das noch reintun.
Ja.
So macht es. Auf jeden Fall ist total lustig und ist jetzt unendlich groß und voller Meme-Images dann auch.
So praktisch.
So praktisch. Und es ist echt fucking riesig. Ich frage mich, ob das irgendwo einer closed. Nee.
Niemals.
Total gut. Und sie assignen das dann irgendwie an John Böhner und was weiß ich was. Lustig und fix. Und McFu zufolge hat die NSA-Tor noch nicht geknackt.
Nee, noch nicht. Also, ich wollte das eigentlich auch später zu dem Silk Road-Zeug dazu machen, aber habe ich gesehen, wir haben noch nichts. Das heißt, wir ziehen es einfach Rad vor. Also die Geschichte ist Silk Road, der größte Drogenmarkt, der
mit Bitcoins
funktioniert
nicht
hat.
Nicht nur Drogen, auch Waffen.
Drogen und Waffen, aber ich glaube, die meisten haben
Drogen gekauft. Ja, sowas für eBay für zweifelhafte Güter.
eBay für alles einfach. eBay ohne Regeln.
Ja, eBay ohne Regeln, genau. Also ich glaube, wurde wahrscheinlich hauptsächlich für Drogen benutzt, oder?
Bin sicher, da konnte es auch Gebäck kaufen.
Ja.
Vermutlich.
Doch, da gab's, also die haben irgendwie
oder
eine
Handys.
Seite. Das Beste war, ich glaube, in dem genau. Artikel.
Ich kaufe meine Krapfen bei Silk Road.
Richtig.
Bei dem, ich glaube, bei dem Silk Road Artikel von Ars Technica haben sie irgendwie so das Bild, wo am wenigsten irgendwie Drogen drauf sind. Irgendwie konntest du da so. Ich weiß nicht, so ein komisches Gebäck, was wahrscheinlich aber auch zu Drogen gemacht werden kann.
Secret-Krapfen halt natürlich.
Ja. Secret-Krapfen, ja. So eingebackene Secret-Krapfen quasi. Konntest du da auch kaufen. Genau, der Typ, der quasi Silk Road unendlich viel an Silk Road super viel Geld verdient hat, ist gepoppt worden von den Feds.
Ja. Zum gelaufen.
Also ich habe da mal angefangen, ein PDF zu lesen, wo drin stand, ich weiß gar nicht, was das war, ob das irgendein Ermittlungsbericht oder sonst was war, ist mir irgendwie auf Twitter vor die Füße gefallen und ich habe das auf meinem Handy angefangen zu lesen. hast du im Kopf, wieder gepoppt worden ist? Mhm. Okay, dann erzähl mal. Also ich weiß nur, dass...
Ich soll es mit dem Kopf haben, ich.
Achso. Nö, der hat irgendwie...
Weiß nur, dass der irgendwie Geschichten dann plötzlich in irgendwelchen Bitcoin-Foren plötzlich so mal gepostet hat und ja, oh, also ich habe hier dieses früher. Ding gefunden.
Genau,
und,
also das Problem ist halt, er hat am Anfang nicht gedacht, dass Silk Roads einfach so super huge wird und er unendlich reich. Mhm. Und deswegen hat das am Anfang quasi, ums an die Leute zu bringen, hat das in diesem lustigen Silk Roads Forum gepostet.
Bitcoin-Forum.
Wo dann seine E-Mail-Adresse drin war. Mhm. Und das war, glaube ich, Gmail oder was auch immer.
Ja, Reisen, glaube ich.
Ja, irgendwas Komisches, was wo sich dann die Feds Zugang zu verschafft haben. Und da war dann sein echter Name drin. Mhm. Und dann wurde er hart geowned. Mhm.
Was ist eigentlich mit der Geschichte, dass der irgendeinen Informanten scheinbar geowned? Hat ownen lassen?
Das ja, weiß ich nicht. Ja, das gab es auch auf Silk Road immer diese, dass du die Attentäter oder irgendwie Mörder kaufen kannst und sagen, hier, ich mag den nicht, mach den nochmal kalt. Und dann sagt er, ja, 20.000, blab. Aber das ist halt auch die Frage, ob das jemals passiert ist oder nicht oder ob das einfach nur so.
Okay. Also das ist immer noch Spekulation.
Ja.
Okay.
Natürlich Spekulation, der ist ja unschuldig, bis seine Schuld bewiesen wurde.
Richtig, und alles andere wäre auch voll
echt fleidig. Fies. Schämlich.
Ich dachte, das ist schon bewiesen, dass der da.
Ja, klar.
Fleidig, echt.
Fleidi, was weißt du denn eigentlich überhaupt über Gesetze?
Ich weiß so.
God damn
it. Ja, wie gesagt, ich bin davon ausgegangen, dass das jetzt schon dass der schon dingfest gemacht
ist. Er ist natürlich vorläufig festgenommen, natürlich. Natürlich,
zu seiner eigenen Sicherheit.
Natürlich, ja. Damit er nicht von anderen Leuten geowned wird. Die vielleicht diese Person sind, die er quasi nicht ist.
Es gab jetzt auch schon die ersten, irgendwie Extortion-Dinger, was heißt denn Extortion? Auslief. Blackmail.
Ach so,
so
das, du wirst getötet.
Halt, ja, genau, so Typen, die dann gesagt haben, so, ja, ihr habt ja bei mir gekauft, überweist mir nochmal 2 Bitcoin, sonst verpetze ich euch an die Bullen. Jetzt, wo das ganze Zeug so unten ist und so.
Oh, das ist so gut einfach.
Richtig, ist schon ein bisschen lustig.
Genau, also sein Charakter, mit dem er sich immer identifiziert hat, war Dread Pirate Roberts. Und ich muss sagen, der sah so ein bisschen aus wie der Donkopter Pirate, was mich daran erinnert.
Was der?
Donkopter Pirate? Kennt ihr nicht den Donkopter Pirate?
Nein.
Oh Mann, echt. Habt ihr wieder so viel Internet verpasst? Ich mach den mal.
Holy fuck, denn ich kenne den Donkopter Pirate nicht, aber.
Scheiße, Mann.
Ich weiß auch gar nicht, ob ich ihn sehen will.
Doch, du wirst den Donkopter Pirate sehen.
Also, warte, ich mach Dong, das. D-O-N-G, wie ein Kosename für das Gemächt des. Und der hat einen Piratenhut auf und steht vor einer
Kamera. Und der tanzt zur Fluch der Karibik. Jedenfalls. Anyways.
Okay, gut. Aber ich habe was gelernt wieder. Fuck.
Genau.
Die NSA hat Tor jetzt, genau, zurückzukommen. Jetzt
Tor, genau. Also sie haben ihn nicht darüber bekommen, dass sie quasi seine echte IP-Adresse, seinen echten Server gefunden quasi haben im Netzwerk, im Tor-Netzwerk, sondern halt, weil er am Anfang zu wenig aufgepasst hat.
Ja, weil er nicht Tor gemacht hat.
Richtig.
Dumm gelaufen.
Nee, doch, er hat
Tor gemacht. Du weißt nicht, irgendwie 50% oder Tor-Nodes irgendwie NSA und...
Ja, das reicht aber nicht. Und darum geht's.
Fuck.
Und das heißt, du hast schnelles Tor, ohne dass du gepoppt wirst. Bam, gewonnen.
Kommt total gut. Teenager. Big Data Teenager. Richtig, weil die normalerweise sind ja Erwachsene immer so, was ist eigentlich mit diesen komischen Teenagern los? Ich habe zum Beispiel mitbekommen, dass Teenager heutzutage total bunte Schuhe tragen. Mit so Neonblau und
Neonrot. Was ich heute mitbekommen habe, ist, die Teenager sagen, wenn sie irgendwie was schließen oder irgendwas wegmachen wollen, sie x'en es.
X'en?
Ja. Krass. So, das kannst du x'en. Okay. Echt. Habt ihr was gelernt, wenn diese komischen kleinen Kinder, die noch nicht fertig sind, quasi irgendwie sagen, dass sie was x'en, dann wisst ihr jetzt, was es bedeutet.
Ja, kommt gut. Auf jeden Fall ist jetzt die Frage, warum die so komisch sind und da gibt's dann auch sehr viel so Untersuchungen drüber, so warum seid ihr eigentlich alle so komisch? Und die sagen jetzt dir aber nicht, weil
sind keine Kinder halt,
Kackbratzen sind im Normalfall. Und deswegen klaust du einfach alle ihre Facebook-Daten und machst dann Tag-Clouds draus und dann weißt du, was da los ist.
Anime, Computer, Internet, Manga.
Richtig.
Pokémon.
Genau, so haben sie es einfach gemacht und sind wohl irgendwie, also das ist ein Artikel auf Business Insider, wo man lustig die Tech Cloud sehen kann. Und sie haben es dann auch gemacht so über die Jahre hinweg, was so von 13 bis 18, von 19 bis 22, 23. Und dann siehst du dann eben so, dass am Anfang immer so ganz komische, fiese Smileys sind und School und Tomorrow und Homework so im Mittelpunkt sind. Mhm. So von 19 bis 22 ist dann sehr viele Kraftausdrücke, Shit, Fucking, Fuck. Dann Semester ganz groß und Campus. Bitches ist auch recht hoch, erstaunlicherweise.
No.
No. Und dann geht's später, wenn sie dann anfangen zu arbeiten, ist dann irgendwie Wedding, at work, Apartment. Ist echt, also sieht echt nett aus. Da kannst du richtig sehen, wie so das Leben normalerweise dann läuft. So moving, company, job, position, money, bills. Und dann irgendwie ab 30 bis 65 dann immer so ganz groß Family, Daughter, my son, my kids.
Das ist ja fast so, wie man sich das vorgestellt hätte. Nur, dass wir jetzt Tech Clouds draus gebaut
richtig.
Haben.
Richtig. Und das gibt's dann auch noch so nach Gender getrampt. Dann kannst du zum Beispiel sehen, welche Smileys Mädchen viel machen und welche Smileys die Jungs viel machen.
Wow.
Stellt sich das raus, ist echt Jungs machen keine Smileys.
Jungs keine. Machen eher Penisse.
Aber machen sehr große Black Ops zum Beispiel. Extrem groß.
Black Ops.
Fucking Black Ops.
Also das ist jetzt wieder so ein Ding für Captain Obvious irgendwie. Ich sehe da jetzt keine neuen, tollen Wissensvorsprung, den wir jetzt aus dieser Tech Cloud haben.
Ja, das ist, also sie haben jetzt nicht von den Tech Clouds nur, aber die ganzen Daten, die sie im Hintergrund haben, haben sie irgendwie so Beziehungen zwischen der Sprache, die in bestimmten Situationen und von bestimmten Gruppen benutzt wird und es also geht so ein bisschen Richtung Linguistik. Und,
okay, ich verlinke hier mal einen passenden XKCD dazu von vor drei, also
das ist der, wo die Major Cities auf, ne?
Nee, Tall Infographics heißt der.
Ah, okay, sehr gut.
Ich verlinke den einfach mal hart mit, weil das passt auch wieder so, ja, wir machen Infographics, also irgendwelchen Shit und dann sagt es einfach nichts aus. Gut,
das sagt jetzt ja schon was aus.
Also. Das sagt immer noch nichts aus.
Da siehst du, dass irgendwie Kinder total Black Ops mögen und ja, aber das wissen vielleicht die ganzen alten Leute nicht. Die sagen immer so, ich gehe jetzt auf meinen Computer und druck mir AOL.com aus.
Oder ich druck mir mit der Datapacker Visitenkartendruckerei 12 meine neuen Visitenkarten aus.
Ja, macht eigentlich schon Sinn. Ja, okay, auf jeden Fall war ganz cool. Hätte auch Lesefuß sein können, aber da ist ja nicht so viel zu lesen, also passt schon. Das nächste ist WhatsApp, ist jetzt noch unsicherer, als es eigentlich schon immer war.
Ja, das ist war ja schon. Es war schon mal sehr viel kaputter, aber jetzt ist es wieder kaputt.
Ja, jetzt hat wieder
irgendjemand. Nee, das war schon immer kaputt.
Ja, also eigentlich.
Du musst eben immer warten, bis jemand mal kurz die 3 Stunden Zeit hat, sich das mal anzuschauen, ja. Dann ist wieder offen. Ja. Also ich habe da mal reingeschaut und jetzt habe ich hier jetzt alles, also ja, ist wieder alles
gekryptet. Die ganzen Nerds, die sind halt dann irgendwann so beschäftigt und müssen irgendwie arbeiten und Geld verdienen. Irgendwann haben sie dann mal ein paar Minuten Zeit und gucken sich das an und dann.
Holy shit, ist kaputt.
Holy shit,
ist kaputt. Also ja, ich habe jetzt einen Python. Ja. Der macht Magic.
Nee, also was da passiert ist, die benutzen halt für ihre Krypto einen RC4 Stream Cipher, so wie ich das gelesen habe, und den gleichen Key in beide Richtungen und dann da hast du halt das Problem, viele Teile sind halt erratbar. Also gerade so, was so Kommunikation, also den Beginn der Kommunikation angeht und so weiter, da kennst du den Plaintext und dann hast du ja irgendwann genug Kontext, um eine Known Plaintext Attacke da drauf zu machen.
Und dann kannst du
irgendwann halt deinen Scheiß erraten.
Du könntest zum Beispiel diese Tech Cloud verwenden, um den Anfang von den Texten zu raten.
Ja, weil das Ding ist halt auch, RC4 macht ja im Endeffekt nichts anderes, als einen Key zu nehmen, daraus einen Keystream zu generieren und den auf deinen Content zu xoren.
Ja. Ja.
Und wenn du den Content andersrum,
so wie halt alle
Streams einfach. Ja, genau, wenn du den Content kennst und dann den auf den Cipherstream XORs, dann kriegst du quasi den Keystream raus. Und so funktioniert es im Endeffekt.
Und RC4 ist ja auch generell scheiße, weil RC4 war auch der Grund, warum dann am Anfang Web geknackt wurde.
Genau.
Und bei RC4 musst du die ersten unendlich vielen Dinge einfach wegwerfen,
ja.
Weil der am Anfang immer Ramsch macht. Gibt es eigentlich keine besseren Stream-Cipher irgendwie?
Doch, es gibt, du kannst zum Beispiel AES in einem Stream-Cipher-Mode betreiben. Das wird das sogar in WPA2 wird das, glaube ich, gemacht. Also WPA 1 benutzt, glaube ich, auch noch ein RC4, aber in einem sicheren Modus, wo du irgendwie dann
schwache Initialisierungsvektoren wegwerfen.
Ja, ja, und Shared sowas. Secret generieren für jede Session neu und so und nicht mehr immer mit dem gleichen Key. Und ich glaube aber, WPA 2 benutzt tatsächlich AES in einem Stream-Cipher-Mode.
Mhm. Naja.
Ja.
Auf jeden Fall RC4 so viel Sachen kaputt gegangen. Und
RC4 geht schon für bestimmte Sachen, aber es geht nicht für alle Sachen zum Beispiel.
Immerhin ist es nicht Klartext.
Ist, wow.
Hey, WhatsApp.
Am Anfang haben sie tatsächlich Klartext gesendet.
Richtig. Scheiße.
Ja, dann haben sie mal irgendwie auf dem iPhone deine WLAN-MAC-Adresse
als Passwort genommen.
Als Passwort genommen.
Macht Sinn.
das mittlerweile wird da Scheiß generiert, aber ich gehe halt davon aus, dass es immer noch kaputt und unsicher ist.
Genau,
und
deswegen benutze
ich es nicht. Ja, genau. Ich habe meinen Account da auch schon vor, weiß ich nicht, ich habe da vor Ewigkeiten mal drüber geredet und habe dann danach gleich meinen Account mal irgendwie entfernt, weil macht keinen Spaß, will man nicht haben.
Ja.
Das Problem ist halt tatsächlich, das ist so ähnlich wie Facebook, so ein Massenphänomen, wo man halt, wenn man irgendwie mit mobilen Instant Messengers Leute erreichen will, ist es halt so der kleinste gemeinsame Nenner, den viele haben.
Du könntest Google Hangouts nehmen.
Haben nicht alle, haben wenige Leute.
Wer hat das zum Beispiel nicht?
Viele.
Die kannst du dann mit dem iChat oder wie auch immer das Ding heißt, anchatten. Und alle anderen, die Android haben, die haben ja keine andere Wahl, außer das Google Hangouts zu benutzen. Ja,
die benutzen es halt nicht. Weil der Client halt irgendwie auch hässlich ist und so.
Das ist quasi automatisch. Wenn du sie anschreibst, haben sie keine Wahl, als es anzunehmen.
Ja, total gut.
Das ist total einfach auch, weil sie haben keine andere Wahl. Und der Client ist nicht hässlich auf Android, was auf Apple kaputt.
Richtig. Ist auch egal.
Ich bezweifle das. Also ich glaube, die Userbase von WhatsApp ist nochmal deutlich größer als alles andere, was es sonst so gibt. Und vor allem halt auch die Leute, die es tatsächlich benutzen. Ich kenne unendliche Mengen von Leuten, die sich nur ein Smartphone gekauft haben, um darauf WhatsApp zu benutzen. Und die scheißen halt einen riesengroßen Haufen auf irgendwie selbst den Google Messenger, der eingebaut ist. Benutzen die nicht.
Wie gesagt, du kannst sie damit erreichen. Das ist doch quasi dann gut genug, oder?
Ja, ich benutze es halt auch nicht. Also, weiß ich nicht. Dann nicht.
Ja,
da lassen wir
also verloren. Ich jetzt WhatsApp. Ich meine, da geht ja nichts anderes quasi.
Nee, ich benutze ja kein WhatsApp.
Ja, aber ist jetzt auch egal.
In dem Fall ist es tatsächlich so.
Auch egal.
Richtig, wir machen einfach hart weiter.
Hart weitermachen, ja. Weil sonst haben wir so viel Zeug. Rubinius 2.0 ist raus.
Yeah,
das ist total schnell.
Total schnell.
Also. Und sie bauen jetzt alle Sachen in Gems um irgendwie und fangen jetzt auch an, irgendwie Semver-Versionierung zu machen. Und
also Semver ist dieses Semantic Versioning-Prinzip.
Und das heißt, es ist gut?
Ja, das heißt einfach, mit alles, was kein Major Release ist, bricht deine API nicht. Neue APIs kannst du nur an Minor Releases hinzufügen und bei Bugfix Releases. Also die Punkt beim die dritte Zahl nach dem zweiten Punkt, macht das Sinn? Ja. Da darfst du halt auch keine APIs verändern.
Das ist ja fast wie Python.
Ja, Python macht ja Semantic Versioning vermutlich.
Ja, genau. Deswegen hast du auch für immer irgendwie 2.6 oder so.
Ja.
Aber du kannst ja alles aus der Future importieren, deswegen ist ja kein Problem.
Jo. Macht Sinn. Genau, sie haben, wie gesagt, auch die komplette Standard-Library. Haben sie schon oder wollen sie?
Große Teile davon. Also Rubinius ist ja quasi ein sehr kleiner C++-Kern, der so Just-in-Time-Compiler und Interpreter und so ist. Und dann außenrum ein Großteil vom Ruby-Ökosystem halt selbst in Ruby implementiert. Das heißt, viele Core-Klassen, die im normalen MRI-Ruby, also in dem C implementierten Ruby, Sachen, die da halt in C schon implementiert sind, so ich weiß jetzt nicht, Strings, Hashes und so weiter, sind glaube ich im normalen Ruby oder Arrays, sind da in C implementiert und die versuchen das halt größtenteils in alles in Ruby zu implementieren, was ihnen dann halt auch erlaubt, so Sachen wie die Standardbibliothek und so als Gem zu bauen. Wobei die Ruby-Standardbibliothek ist größtenteils ja auch selbst Ruby.
Ja.
Da wird's nur noch nicht gemacht, aber da ist es auch geplant, dass man dann sagen kann, okay, irgendwann ist dann halt die Ruby-Standardbibliothek.
Genau, also bei der Standardbibliothek geht es auch weniger um String und Array und die ganzen internen Sachen. Ich glaube, selbst in Rubinius sind die größtenteils C, weil die einfach sau schnell brauchst.
Also die callen direkt in die Runtime rein, aber die sind größtenteils in Ruby implementiert. Ich habe zumindest mal, ich suche das mal raus.
Genau. Auf jeden Fall ist der Gedanke, dass du die ganzen Standard-Library-Sachen, also so Sachen wie YAML-Parser oder irgendwie FTP, HTTP-Libraries und sowas, dass du die halt schneller aktualisieren kannst und auch unabhängig von deiner Programmiersprache. Also dass du zum Beispiel einen Gem-Update
damit du kannst. Quasi Semantic Versioning überhaupt machen kannst.
Ja.
Also bei Python ist es auch so, du hast, wie gesagt, alles, was in der Standard Library ist, muss für immer stable sein quasi.
Ja.
Und deswegen gibt es auch eine Beschreibung so, ja, ich will irgendwie mein Zeugs in der Standard Library und dann schreibt halt Guido dazu, das ist nicht so die beste Idee, weil du musst dann für immer quasi deine API stable halten und du willst nicht für immer deine API stable halten, weil es voll nervig ist. Und deswegen machst du lieber alles in PyPy.
Kommt gut. Ja. Und Rubinius 2.0, es gibt auch irgendwie einen anderen Blogpost noch, wo sie es gegen Ruby 2.1 gebenchmarkt haben. Rubinius ist richtig schnell geworden.
Ja, ist es auch. Und das ist, glaube ich, jetzt auch die erste Version von Rubinius, die Ruby in Version 2 oder auch die 1.9-Feature supportet. Alles andere hat ja von den Features her nur Ruby 1.8.7 supportet.
Ja, man konnte es schon.
Oder konnte man einfach den Master aus dem Git bauen und dann wurde das auch supported.
Genau, ja, aber okay. Generell sind es auf jeden Fall sehr schnell. Wie gesagt, sie haben keinen Global Interpreter Lock mehr, sie haben echte Threads und ist schon gut. Hm?
Also, genau, wobei echte Threads hat ja MRI auch, aber die können halt nicht in parallel laufen wegen dem Global Interpreter Lock, den wir schon tausendmal irgendwo erwähnt haben.
Richtig, passt. Okay, jo. Cool. Cyber Cockroaches, make fu.
Cyber Cockroaches.
Das ist aber auch schon alt, oder? Oder?
Weiß ich nicht. Ja, es
geht. Das war doch mal so dieser Kickstarter.
Ja, genau. Und darum geht's auch in diesem Artikel. Also du kannst quasi so eine Cockroach aufbrechen und dann der hinten Elektronen in ihre quasi Brains, ihren Körperbrains reinpflanzen. Und in dem Artikel geht's darum, ob das irgendwie ein Problem ist, rein auf der ethnischen Ebene.
Also was ich darüber gelesen habe, das ist auch schon ein paar Monate her, deshalb ist es wahrscheinlich auch nicht mehr frisch in meinem Gedächtnis. Aber so wie ich das verstanden habe, machen die das so, dass die da irgendwelchen Nervenenden anzapfen, die um der Kakerlake zu sagen, du läufst gerade gegen eine Wand, da ist jetzt gerade auf deiner rechten Seite was. Und wenn du willst, dass sie nach links laufen, dann musst du halt irgendwie einen Nerv reizen, der sagt, da rechts ist gerade den Widerstand, deshalb darfst du da nicht dagegen laufen. Und scheinbar gewöhnen sich die da sogar. Also ich finde es irgendwie moralisch fragwürdig, irgendwelchen Tieren, auch wenn es irgendwie seltsame Insekten sind, die irgendwie in siffigen Haushalten vorkommen, vermutlich. Mhm. Ich finde es irgendwie fragwürdig, denen da irgendwelche Elektroden einzupflanzen, um sie als Spielzeug fernzusteuern. Also ich weiß nicht.
Das ja, vielleicht der nächste Schritt ist einfach, den Hund fernsteuern, wenn er nicht dahin kacken soll.
Ja, aber das geht eben, jetzt schon. Das ist eben die Frage, auf Kakerlaken
Hunde
denken
sind?
Die, fühlen die.
Das kann ich nicht beurteilen.
Das ist eben wieder so eine Sache, wo man dann irgendwie von Menschen auf Tiere so projiziert und sagt, oh ja, das ist doch sicher nicht so okay, ja, aber vielleicht ist die auch nur irgendwie ein Baum. Der lebt auch, aber nur weil sie läuft, muss es jetzt nicht heißen, dass irgendwie irgendwas
nee, empfindet. Das ist tatsächlich eine Sache, die ich moralisch nicht wirklich nicht richtig differenzieren kann.
Fucking Kakerlaken nerven, machen Krankheiten und essen Sachen.
Ja, genau. Aber scheinbar ist es halt auch so, dass die das nach einer Weile verlernen. Also nicht verlernen, sondern die ignorieren dann irgendwann diese Nerven, weil sie dann merken, oh, ich laufe doch nicht gegen eine Wand.
Fuck.
Ja. Die Scheiße.
Richtig. Frozen Arrays in Ruby. Flydie.
Ja, ganz kurz. In Ruby, was wird denn das sein? 2.1 vermutlich. Soll auch eine Syntax für unveränderbare Arrays kommen. Und für Arrays, Hashes und Strings. Wobei ich super retarded finde, dass Strings nicht schon unveränderlich sind in Ruby. Aber ist halt so.
Ja, ansonsten bräuchtest du halt wieder so ein Ding wie bei Java, so ein, was war's, String-Buffer oder sowas in der Art.
Ja.
Also wenn du den String langsam, gerade so Templating-Geschichten oder sowas in der Art,
mit
der Reihenfolge nach, was du
zupacken willst.
Ich
finde halt einen veränderbaren String, den kann man schon haben, aber das sollte halt nicht der Default-String sein. Also weißt du, das, was du ständig benutzt, da machst du dir irgendwie mehr Probleme, wenn das Ding veränderbar ist, als andersrum.
Das Problem ist halt, wenn es nicht veränderbar ist, hast du halt das Problem, dass du da entweder du Garbage collectest es, dann ist es wieder weg und dann ist es auch völlig egal.
Ja.
Oder du Garbage collectest es nicht und du hast dann unendlich viel RAM, der für alle deine Strings, die du irgendwann mal adduziert hast, drauf geht.
Ja, das ist eine Frage. Also ich hätte ehrlich gesagt kein Problem. Im Normalfall, ich benutze Strings nie in einer Art und Weise, dass sie verändert werden selber. Das heißt, bei mir werden die so oder so Garbage collected, weil ich mir aus den ganzen Strings immer neue Objekte zusammenschuster.
Dann kannst du ja als Symbol machen. Es gibt ja Symbols dafür, Symbols sind ja Strings,
Symbols werden aber nicht garbage collected.
Also du willst, dass er weg ist, aber du willst trotzdem, dass er unveränderbar.
Ja.
Warum? Was ist dann der Unterschied dafür?
Wenn ich da irgendwelche Sachen reinpass und später weiterverwenden will, dann weiß ich, dass die unterwegs von Methoden, wo ich die reingeworfen habe, nicht verändert werden, zum Beispiel. Also es ist mal angenommen, ich habe einen String und ich übergebe den an irgendeine Methode und die Methode macht irgendwas und nimmt den String als Input. Dann gehe ich davon aus, dass die den auch nicht verändert, aber ich kann es halt nicht kontrollieren, es sei denn, ich sage halt manuell, das ist jetzt ein immutable String. In dem Fall müsste ich jetzt halt sagen, Punkt Freeze im heutigen Ruby. Im Ruby 2.1 könnte ich dann halt einfach ein F hinten dran anhängen und sagen, das ist ein frozen String.
Ja,
aber gut. Im Endeffekt wäre es mir lieber, wenn das der Default wäre, wenn ich sagen würde, hey, ich habe hier einen String und ich übergebe den irgendwo, dann weiß ich, dass der nirgends verändert wird. Wenn ich den später irgendwo wieder verwende.
Ja, aber wer hat denn Angst dafür, dass das ist immer dasselbe mit Monkey-Patching. Ja, da könnte man ja so viele Sachen machen, aber wer verändert denn Strings, die du irgendwo reingibst? Also wenn du das an irgendeine andere Methode abgibst, der kann ja machen, was er will. Der könnte dir auch irgendwie deine Basisklassen aufmachen und da alles zerschießen.
Das ist richtig.
Syntax ist auf jeden Fall hässlich, diese da.
Ja, die Syntax ist irgendwie hässlich und das stimme ich dir zu, aber vielleicht gibt's, das ist ja nur ein Proposal, vielleicht gibt's es auch noch in besser. Ich hoffe es mal.
Nehme ich mal. Aber Solarzellen zum Aufsprühen.
Ja, da gibt's jetzt irgendwie so ein Projekt, was in der University of Alberta, das hört sich nach Kanada an, entwickelt wurde. Da haben die eine Methode entwickelt, wie man quasi Solarzellen auf Nanopartikelbasis sehr effizient verteilen und aufsprühen kann. Das heißt, du kannst quasi irgendwelche Geschichten, dein Dach zum, also theoretisch könntest du dann quasi dein Dach mit einer Solarzelle lackieren.
Dann aber auch ohne Silizium, weil das kannst du ja schlecht sprühen.
Ich weiß gar nicht, was da drin ist.
Hast du denn noch nicht mal den Artikel?
Ersten Satz steht Silicon Freeze.
Ja, das ist Zinkphosphat ist Phosphat wahrscheinlich, oder? Irgendwie Zinkphosphat, Gedöns. Und die sollen auch deutlich billiger sein. Also das fänd ich mal ziemlich cool, muss ich sagen.
Es wird wahrscheinlich auch wieder einer von so komischen Artikeln sein, die dann nie irgendwie rauskommen.
Ja, die sagen so, oh, das ist super awesome, es kostet bloß ein Zehntel von den aktuellen Solarzellen. Und ja, Sie sind irgendwie 300% mehr effektiver.
Ja, und warum baut die denn keiner? Jetzt richtig schon.
Ich kann dir sagen, warum die keiner baut. Wahrscheinlich, weil deren Fertigungsprozess im Labor vielleicht aktuell funktioniert und nicht in der Praxis anwendbar ist.
Das kann ja nicht sein, weil sie haben ja gesagt, dass es cheap ist. Das heißt, es muss ja quasi, sagt ja schon
auch. Ja, es kann ja sein, dass es im Labor cheap ist, aber dass, wenn du das in der freien Welt
kaufen wir 1 Million Labore.
1 Million.
Eine Million Labore.
Also cheap heißt schon immer, dass du quasi den Ausblick darauf hast, dass es auch billig zu produzieren ist.
Ja, zu produzieren wahrscheinlich schon, zu anzuwenden ist wahrscheinlich das Problem.
Wenn sie sagen Spray-On, ist die Anwendung auch klar.
Ich weiß es nicht.
Du hättest dann nur 2 Elektronen dran und fertig.
Also ich weiß nicht, meine Freundin, die macht gerade in einem ähnlichen Bereich ihre Bachelor-Thesis und wenn ich da sehe, was es dann so da Probleme gibt, um das irgendwann mal in der Fertigung einzusetzen, solches so Zeug, dann weiß ich, bezweifle ich, dass man das sofort bauen könnte, sonst würde es wahrscheinlich jemand tun.
Du meinst, die lügen uns an?
Nee, ich würde einfach mal behaupten, das dauert noch eine Weile, bis das überhaupt mal so weit ist, dass man das in großen Mengen produzieren kann. Die sagen, wenn das mal fertig ist und wenn die ganzen Probleme gelöst sind.
Sind das Yola-Solarzellen? Selfish-Solarzellen?
Das sind Selfish-Solarzellen.
Richtig, kommt bald. Ist total gut.
Direkt morgen.
Ja, schade, dass Ingo jetzt nicht da ist. Hätten wir jetzt so piesacken können, aber jetzt.
Aber er hat sich ja schon eins gekauft, oder?
Hat er eins gekauft?
Ich weiß nicht. Ich behaupte es jetzt einfach mal.
Es kommt wahrscheinlich eh nie.
Genau.
Doch, es kommt schon irgendwann auch.
War der Twitter-IPO. Twitter hat irgendwie ihr Filing bekannt gegeben und die haben gesagt so, yeah, wir gehen jetzt in die Börse. Und das Gute ist, dann gab's, also TWTR ist irgendwie, wie heißt denn das? Dieses Kürzel halt ist
da an der Börsenhandel, ich weiß nicht, wie nennt man dieses Ding? Dieses Börsenkürzel halt, was
Börsenkürzel.
Ja, richtig. Auf jeden Fall sollte das ihr Börsenkürzel werden. Und das Blöde ist, es gab schon eine TWTR Incorporated, deren Aktienkurs dann an dem Tag spontan 2000% nach oben ging. Weil alle Leute so gesagt haben, oh Gott, ich muss Twitter kaufen, haben dann eben TWTR eingegeben.
Und den falschen gekauft.
Dann kam eben statt nicht dem Kürzel, kam halt der Name der Firma, also TWTR Inc. Und die war irgendwie schon, hatte irgendwie einen...
Wann denn? Ich sehe nicht den 2000%-Sprung.
Du kannst mal auf 3 Monate gehen oder so, dann geht die, siehst du, wie die auf irgendwie 0,05 geht von 0,006, ganz wenig, keine Ahnung. Das war Intraday, also man kann es auch schwer sehen. Auf jeden Fall ging es hart nach oben.
Jo.
Und weil alle Leute halt einfach...
Hart.
falsch Sachen gekauft haben. War danach immer noch nichts wert, weil es immer noch irgendwie unter einem Cent war. Aber die Firma ist gerade irgendwie Konkurs gegangen.
Sie haben wahrscheinlich zu viel Geld. Also, mein Gott, der schlagt dort nicht mit dem ganzen Geld.
Richtig. Also ich kann mir noch nichts mit anfangen.
Also du hast irgendwie zwei Spikes. Da gibt es ganz viele. Twitter Sets Market Debut on Motion. Ja, doch, das muss da sein. Von ganz wenig auf mehr auf jeden Fall.
Ja, richtig.
Sehr schön. Oder auch nicht schön. Also ja. Lustig auf jeden Fall.
Ich habe hier diesen da.
Ja, der muss es sein da, wo nämlich A bis Z ist.
Auf jeden Fall total gut. Was auch total gut und total lustig ist, irgendwie entweder neues Meme oder ich habe es einmal auf Reddit, glaube ich, gefunden und habe dann doch etwas gelacht. Unfortunately, I'm the High King of Skyrim.
Oh, das ist so gut.
Das ist so gut. Und da ist irgend so ein Typ, der dann immer aus Skyrim, dem Computerspiel, Grafiken, so kleine Geschichten zusammenbaut. Irgendwie so, one day I met a boy who wanted me to lick his father's boots. Unfortunately, I'm the High King of Skyrim. Insulting the High King is punishable by death, but of course... Und es geht dann eben immer so weiter, wo dann one day I met a man who bragged about his status. Unfortunately, I'm the High King of Skyrim. Es geht dann immer so weiter, wo der Typ einfach der High King ist. Und
ja. Und die ganzen NPCs wissen es nicht, weil sie einfach dumm sind.
Richtig, die gehen immer so hin und so, leck die Stiefel beim Vater und so.
Leuno.
Bin blöderweise der König.
Oh. Ja, unpraktisch für dich. Ja. Ab in die Minen.
Unfortunately, I'm the High King of Skyrim. Das ist eines meiner Lieblingssätze.
Gleich nach Dom Cop the Pirate.
Ist auch sehr gut.
Jetzt
the High King goes hiking.
Oh, wirklich?
Oh. Könnte man auch draus machen. Habe ich mir gerade
ausgedacht. Gefällt mir.
Dagegen.
Bam, nächstes. Joblinter. Es gibt einen Joblinter. Es gibt immer so komische Jobs, wo dann immer drinsteht, wir suchen Rockstar Ninja Programmers.
Wir bieten euch eine Ping-Pong-Table und irgendwie...
Und Bier, so viel ihr trinken könnt.
Und Bier, so viel ihr trinken könnt, den ganzen Tag.
Richtig, fuck yeah. Wir machen so fucking gute Software und dann... Der Linter, den kann man drüber laufen lassen und der sagt dir dann...
Er sagt dir dann, also der bewertet halt
genau,
dieses
Job. Genau,
er
sagt, wie viel Fails du hast, wie viel Culture Fails du hast, wie viel Realism Fails du hast, wie viel Recruiter Fails drin sind oder Technology,
Technik
Fails. Ja.
Bro-speak.
Mild Bro-speak.
Richtig, er sagt dann halt so, ja. Lass es mal.
Auf jeden Fall ist es eine Note geschrieben.
Da muss es gut
können
werden.
Können wir ja nichts für.
Auf jeden Fall.
Kann man es halt meine, installieren,
alles,
aber...
Ja, das sagt halt. Doch, du kannst aber die aller super neueste Version nehmen.
Ja,
oder
tut.
Keine.
Ja.
Am besten neu schreiben, weil das kann nicht so schwer sein.
Während NPM installiert, musst du in einem zweiten Prozess Node
updaten.
Nochmal
neu kompilieren.
Ja, genau. Also im Grunde brauchst du eine Bash-Loop, die im Hintergrund immer den neuesten Node auscheckt und installiert, während du irgendwas machst.
Ja, ist halt so.
Ich sag mal, du reitest auf der Welle.
Ja, du willst halt kein Code-Hot patchen, sondern du willst quasi, dass dein Node-Hot gepatcht wird die ganze Zeit.
Richtig, kann man irgendwie Git-Checkout quasi offen lassen, dass der quasi immer reinpipet. Dass der quasi, sobald was ins Repo gepusht wird, so PubSub-mäßig, so ich subscribe auf das Repo, sobald da was drin ist.
Du könntest auf den RSS-Feed quasi subscriben oder so.
Ja, natürlich.
Oder auf den Twitter-Bot am besten, der da immer reinpipet.
Ja. Richtig, dann direkt live patchen im RAM dann.
Auf jeden Fall.
Auf alles auf
einmal. Mit der heißen Nadel.
Der soll sich einfach hart updaten, so wie das für den Linux-Kernel gab es auch dieses eine
Magic Update.
Wie heißt denn dieses Ding?
Super unendlich teure Magic Update.
Ja.
Mit Solaris, was halt keiner benutzt.
Der super unendlich teure Magic Update.
ja, TM. Genau der.
TM.
Nee, richtig.
Ich glaube nicht TM.
Okay. US-Geheimdienste fühlen sich missverstanden, habe ich gehört.
Ja, fuck. Das ist einfach so ein super Artikel. Und zwar von Gulli.
Oh, Gulli.
Gulli ist so gut.
Aber
ich finde, Gulli macht ab und zu gute Artikel. Kann man
nicht
sagen.
Haben sie nicht mehr irgendwie illegale Software piraterisiert in ihren Foren?
Ja,
das
natürlich.
Machen die, glaube ich, immer noch.
Ich glaube, das denke ich auch.
Also, nee, ich auch. Bin mir sicher. Ist ja quasi eins über Computerbild.
Ja, genau. Und in dem Artikel geht es halt darum, wie die Pressestelle der NSA sich quasi bei den anderen
Pressestelle der NSA
bei den anderen Sachen so, oh, das, ihr verkauft uns voll, wir sind gar nicht so böse, sondern wir spionieren nur Leute aus, aber nicht euch,
die auch böse sind,
die
quasi
böse sind, genau, wir fucken böse Leute und andere Länder und das ist ja wieder okay, weil wir sind ja fucking NSA. Also macht doch bitte mal ein bisschen Blümchen um eure Artikel, wenn ihr uns schreibt.
No, oh, so no. Sorry.
Ja. Und ja. Das ist quasi alles nur, um Atombombenangriffe zu verhindern oder so.
alles.
Macht Sinn auf einmal. Hm. Ich habe nachher auch noch was über Atombomben, aber...
Noch mehr über Atombomben?
Ja, da könnt ihr euch schon ein bisschen freuen.
Oh je.
Worüber man sich auch vielleicht freuen kann oder auch vielleicht nicht, Google Web Designer. Google hat irgendwie so einen HTML5 Authoring Tool gebaut, was ja ziemlich krass ist eigentlich. Hm. Also, die füllen jetzt quasi so die Lücke, die jetzt...
Dreamweaver quasi
geöffnet hat. Aber ich meine...
Eher Flash sogar. Also eher Flash. So mit Bewegen und Bunt
also
und alles.
Also das ist ein bisschen sowas wie... Ach Gott, wie heißt denn diese? Es gibt so einen HTML5 Mobile Designer von...
Databacker.
Nein.
Was?
Der Databacker HTML5 Mobile Designer. Hört sich auf jeden Fall richtig an.
Macht Sinn.
So gut. Erzähl doch weiter.
Ich versuche gerade rauszufinden, wie dieses Ding heißt. Erzähl mal weiter, Marc.
Warum denn? Ist doch egal, wie das heißt. Da lasse ich dich jetzt drauf sitzen.
Gut. Jetzt.
So, Fleidi, jetzt erzähl mal.
Jetzt erzähl mal über diese tollen Sachen, die du hier rausgesucht hast.
Eigentlich weiß ich, aber
ist egal. Marc hat es rausgesucht.
Ist egal.
Ja, auf jeden Fall haben sie quasi so ein recht großes Nupsi gebaut, das dir so kleine Animationen und Banner und Schieß mich tot machen kann. Und ist natürlich noch in Beta wie alles, aber ist immer alles in Beta. Gibt's für Mac und Windows, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es für Linux gibt. Ich denke mal nicht, weil aus Gründen. Auf jeden Fall ist es ganz interessant. Also die bauen immer noch Sachen, dass mehr Leute das Web benutzen und die dann mehr Werbung schalten können. Was ja ganz cool ist. Wollte ich nur mal gesagt haben. Da von uns keiner Webdesigner ist, ist das
vollkommen egal.
Richtig. Was nicht vollkommen egal ist, ist iBeacon.
iBeacon.
Ich habe es gefunden. Und zwar gibt's von Zensure, die auch dieses Zensure Mobile Framework machen. Da gibt's einen Zensure Architect, mit dem kannst du auch mobile und Desktop HTML5 Anwendungen so what you see and what you get mäßig bauen. Und die halt irgendwie dann für Devices runterkompilieren und sonst was. Ich kann das mal verlinken. Kostet glaub Geld, wenn es Leute interessiert.
Nee, hier kriegst du kostenlos bei Google Web Design.
Bei Google, ja. Aber wenn man Geld dafür zahlen möchte, dann kommt, darf man auch Geld für bezahlen.
So praktisch.
Auf jeden Fall.
Okay, dann möchte ich das wohl.
Auf jeden Fall. Okay, weiter geht's.
Genau. iBeacon. Apple hat zum ersten Mal was mit iBeacon gemacht. iBeacon ist ja ihr Bluetooth Low Energy Profile Gedöns. Also Android hat ja immer unendlich viel NFC in ihre Handys gemacht und man kann es ja auch überall verwenden quasi.
Ja.
Also zum Beispiel bei
Nirgends.
Richtig. Ja. Auf jeden Fall hat Apple ja NFC nicht eingebaut, sondern...
Und sie haben ihr super Ultra-Low-Energy-Zeug benutzt für Sachen, wo du es einfach nicht brauchst.
Yep. So, du kannst dein Bluetooth-Headset damit pairen, was?
Nee.
Der?
Bei der News geht es darum, dass das mit einem Apple TV machen kann.
Nee, das ist ganz cool.
So praktisch.
Fürs Setup, weil am Anfang, du musst ja immer irgendwie das WLAN-Passwort eingeben und irgend so ein Fuckshit. Und das will ja keiner. Also deswegen, ich habe mir mal eine Xbox gekauft, eine 360, und dann hat er mich gezwungen, meine Adresse mit diesem fucking Controller einzugeben. Und dann habe ich sie wieder eingepackt und zurückgebracht, weil ich keinen Bock auf den Scheiß hatte. Und jetzt ist es einfach so, dass du den Apple TV startest und du gehst dann einfach mit deinem Handy, das ja schon konfiguriert ist, quasi hin, tappst den Apple TV an und dann fragt dein Handy so, hier ist ein Apple TV, soll ich dem vielleicht mal meine Konfiguration geben? So iTunes-Account, WLAN-Passwort, solche Geschichten. Und dann sagst du ja.
Das hört sich echt voll praktisch
und
an.
Und dann sagt er einfach per Bonus-Magic so, ja, okay, ist jetzt eingerichtet, kannst du jetzt anfangen.
Das wäre schon cool, wenn man das so auch außerhalb benutzen könnte. So wie.
Ja, also das ist ja dieses iBeacon. Die haben es jetzt halt in ihrem Zeug zum ersten Mal selber gemacht, aber dieses iBeacon gehe ich davon aus, dass
ich hab eigentlich daran gedacht, Leute zu ownen damit.
Ja, das kannst du sicher auch, sobald so die das
einfach quasi so, ja, willst du all deine Passwörter abgeben? Ja, check.
Genau. Fuck, coole Sache.
So gut einfach, so gut.
Richtig.
Und ist es immer an oder muss man das erst aktivieren oder wie funktioniert das? Hast du dann so einen An- und Ausschalter wie für Bluetooth oder ist es allgemein, wenn Bluetooth an ist? Wie funktioniert das?
Welcher Teil genau?
Also du hast jetzt
dein
Apple TV und du hast dein Telefon.
Mhm.
Und was musst du jetzt machen, damit es funktioniert?
Gar nichts, Magic.
Das ist
Bluetooth an, echt, Magic.
Bluetooth an.
Er fragt dann halt so, hey, hier will irgendjemand irgendwas und dann kannst du ja nein
sagen. Das
heißt, sagen.
Bluetooth ist die ganze Zeit an?
Wenn du Bluetooth anhast, ja. Wenn Bluetooth aus ist, ist
es
natürlich
Bluetooth
aus.
Dann musst du es erst anmachen. Darum geht's ja.
Ja, ich hab's immer an. Okay. Es ist ja das ist ja dieses Bluetooth 4 Low Energy Zeug da. Also früher ist ja dein Akku innerhalb von 3,5 Minuten leer gegangen, wenn du Bluetooth anhattest.
Ja.
So im Normalfall. Aber das Bluetooth 4 mit dem Low Energy Gebimsel ist so problemlos, dass es eigentlich, also ich hab's immer an und ich spüre nicht groß, weil ich, dass der Akku fies runtergeht.
Es geht ja auch nicht nur um quasi, es geht ja nicht nur um Energie, sondern es geht ja um die ganzen Gesichtspunkte in Bezug auf Sicherheit.
Genau, da ist es natürlich, also es ist ja ähnlich wie NFC auch so eine quasi in der Nähe Geschichte. Also ich denke, die können sie irgendwie auf 50 Zentimeter oder so einen Meter wird es wahrscheinlich noch gehen. Also du musst nah an einen rankommen und dann muss es auch noch, er muss es halt bestätigen, weil bei dem poppst dann halt auf und dann fragt er, soll ich was machen? Und wenn du nicht weißt, dass du was machen sollst, sagst du einfach nein.
NFC ist, glaube ich, ein paar Zentimeter nur fünf normalerweise.
Genau, also NFC ist näher, da musst du halt irgendwie so.
Aber bei NFC gibt es auch die Möglichkeit, dass du da riesige fucking Antennen benutzen kannst, dann hast du auf einmal mehrere Meter. Und wenn du hier halt da quasi 50 Zentimeter hast, dann hast du mit einer riesigen Antenne einfach fucking.
Ist es bei NFC nicht auch so, dass wenn da mal eine Kommunikation stattfindet, dass du die auch aus ein paar Metern auslesen kannst, aber das. Ah nee, das war bei passiven Bluetooth. Bei passiven RFID war es so, dass du relativ nah ran musstest, um die Antenne, um genug Strom über Induktion auf die Antenne zu werfen, dass der Chip was macht. Aber danach konnte man das aus ein paar Metern ablesen oder halt mitlesen.
Ja, aber die Sache ist halt, wie Marc schon gesagt hat, es benutzt keiner.
Ja.
Von daher ist es egal.
Richtig. PayPal hat jetzt zum Beispiel PayPal Beacon auch schon angekündigt, so eine Hands-Free-Payment-Geschichte. Also die
meinen Geld verdienen mit Geld, fuck yeah.
Was halt PayPal so macht und der Gedanke ist halt, also wenn sie es Beacon nennen und Apples iBeacon heißt.
Ich hätte es Bacon nennen sollen.
Ah, Bacon. Auf jeden Fall ist das von PayPal halt so ein USB-Nupsi, dass du dann einfach in deine Magic-Kasse, die du bisher hast, reinstecken kannst und auf einmal geht irgendwie alles.
Wo ist ein USB-Nupsi?
PayPal Beacon, also das ist für Verkäufer quasi, so, dass die dann ihre Kassen wieder so upgraden. Also sie haben es angekündigt, das genaue Details habe ich da auch nicht. Ist ein Video in dem Artikel verlinkt auch. Auf jeden Fall kommt gut. Also gerade das Einrichten vom Apple TV war bisher immer nervig, weil ich mein WLAN-Passwort eingeben musste. Und jetzt müsste ich nicht mehr.
Ja, also, total gut. Ich meine, wenn es einfach ist. Gibt
Samsung.
Ganz viele Möglichkeiten.
Oder? Samsung. Ja, Samsung hat mittlerweile gelernt, wie man Software-Updates macht. Und zwar mit dem Hintergrund, dass die mit den Updates ihre Region-Lock-Geschichten im Betriebssystem ausliefern wollen. Was dann natürlich dafür sorgt, dass du nicht mehr mit deinem Handy in Urlaub gehen kannst, da irgendwelche SIM-Karten nicht aus deinem Land reinzumachen.
Das war ja bei Samsung aber nicht so. Also der Region Lock war ja nur für die Aktivierung gedacht.
Richtig.
Also du konntest, was die bei dem Samsung, also war zumindest meine Info, bei dem Samsung Region Lock gemacht haben, ist einfach, die erste Aktivierung muss mit einer Karte von dieser Region geschehen.
Genau.
Also wenn du es in Europa kaufst, du kannst es dann in Italien aktivieren, du kannst es in Deutschland aktivieren, aber du kannst halt nicht 10.000 nehmen, in einen Schiffcontainer stecken, die in die Arabischen Emirate fahren und da versuchen zu aktivieren, weil du nicht in deinem Heimnetz bist. Und das wurde mir gut. Ich habe damals so ein Verizon Phone gekauft.
Also ich habe das so interpretiert, dass das quasi schon dauerhaft gilt, dass du da auch generell keine SIM-Karte aus einem anderen Bereich machen kannst.
Ich habe irgendwie einen anderen Artikel gelesen, muss ich sagen.
Das könnte ja auch was anderes sein. Also das war.
Sind das wieder? Weiß ich nicht. Wir haben keine Primärquellen. Das ist halt auch ein Problem.
Es gibt wohl schon eine App, wo du einfach sagst Unlock Region Lock.
Und okay.
Weg. Was man so macht.
Jo.
Ja, nee, passt.
Aber ja.
Genau. Was?
Ja.
Queerty.com?
Was auch immer. Felix?
Was?
Hier sind ziemlich viele küssende Männer. Felix, was ist für ein...
Oh yeah, das ist Gay Russian Neonazis are fighting and fisting for gay rights.
Es macht auf jeden Fall so viel Sinn schon.
Ich weiß nicht, ob es eine News ist. Wahrscheinlich nicht. Es gab schon immer schwule Nazis, aber... also das ist, man weiß halt nicht, also es ist ein Artikel über diese schwulen Nazis in Russland. Man weiß nicht, ob das ernst gemeint ist oder ob es eine Satire ist.
Also ich habe mal vor einer Weile ein Interview mit einem von diesen Typen in der Weiß gelesen und das hat sich zumindest so gelesen, als ob die das tatsächlich ernst meinen.
Ja, die Weiß, jetzt mal überleg mal.
Ja, ich weiß nicht, die Weiß halt.
Weiß ist total gut. Auf jeden Fall sind es Nazis, die genauso scheiße drauf sind wie alle Nazis, nur dass sie sagen, schwul ist eine Wortdufte.
Schwul ist okay, wenn wir uns gegenseitig in den Po pimpern wollen, dann ist das quasi abgesegnet von Hitler.
Zitat, glaube ich. Ne? Zitat. Ich denke auch, die Compliance-Lampe, es ist noch vor 10. Die also wir sehen ja das Volvo gerade, also es ist nach 10, aber...
Ja, ich mag ja ihr Logo.
Ja.
Das sind überkreuzt.
Zwei gekreuzte
Penen.
Nee, nicht Penen, Phallus. Phallusse.
Aber die sind haarig, das müssen Peni sein. Egal, lassen wir das.
Jedenfalls
irgendwie
geniale Story einfach.
Cool story, bro.
Und ich finde einfach cool auch, story, sie, am Anfang liest du sie und denkst du, okay, what the fuck. Und dann liest du weiter und denkst du, oh my god. Und dann liest du noch weiter und denkst du, oh mein, was reden sie? Es ja. macht keinen Sinn, so, ja, wirklich so. Unsere Ideologie ist, wir wollen alles von dreckigen Nationalitäten säubern, aber uns gegenseitig in den Po pimpern.
Ja, das ist so.
Das ist so kaputt.
Das ist so die Zusammenfassung des ganzen Themas. Ja, ja.
Das ist so eine leicht selektive Auslegung von ihren Hasstiraden. Ist schön.
Also sie sind immer noch menschenverachtend, aber nicht gegenüber Schwulen.
Ja, und BDSM ist okay.
Wenn es Spaß macht. So.
Genau.
Die sind halt trotzdem menschenverachtend.
Ist jetzt aber auch egal. Ja. Weil mehr Technologiezeug. Nämlich jemand hat 7 Millisekunden gestohlen. Die kleinen Schweinchen.
Von wem?
Von der Federal Reserve. Nein. Also der Notenbank der USA. Und zwar haben die bekannt gegeben, um exakt 2 Uhr, und also nicht so exakt 2 Uhr, so ja, ich bin 5 Minuten zu spät, sondern exakt 2 Uhr haben sie gesagt, ja, nee, wir tun weiterhin ganz viel Geld in den Markt schießen. Und das hat natürlich auf die ganzen Aktien- und Wertpapiermärkte halt große Auswirkungen. Und deswegen machen ja auch diese ganzen High-Frequency-Trader, versuchen ja immer möglichst schnell an diese Daten ranzukommen, um dann eben entsprechend mit ihren Algorithmen irgendwas draus machen zu können. Und komischerweise dauert es normalerweise 7 Millisekunden, also bevor die sagen jetzt und bevor es dann beim ersten ankommt, der dann irgendwas damit machen kann. Komischerweise haben die aber 2 bis 3 Millisekunden, nachdem die das bekannt gegeben haben, schon einen Trade gemacht, irgendwelche Leute. Und zwar eine ganze Menge. Und das ist halt ziemlich krass, weil gerade wenn irgendwie der Gedanke ist, ja, wenn die da weiter einschießen, dann fangen auf einmal alle Leute an, Sachen zu kaufen, dann hätten die das natürlich 2 Millisekunden vorher, also oder 5 Millisekunden vor allen anderen gewusst, hätten sich einfach ganz viele Aktien oder Bonds oder sonst was gekauft und direkt wieder verkauft, und zwar zum höheren Preis, den die anderen dann halt alle zahlen müssen. Und irgendwie weiß keiner genau, wie das ging oder warum, und es ist irgendwie ganz, ganz interessant, dass die innerhalb von 3-4 Millisekunden irgendjemand unendlich viel Geld machen konnte.
Hat sich irgendwas da auch rausgestellt oder was einfach nur...
Nee, bisher sagen sie alle so, keine Ahnung, ist komisch. Aber auf jeden Fall, es kann natürlich sein, dass einer richtig dicke Eier gehabt hat und gesagt hat, bam, wir kaufen einfach. Und wenn wir 100 Millionen Verlust machen, ist egal.
War das klar, dass es auf jeden Fall um 2 Uhr sein wird? Oder?
Ja, also die sagen dann immer, wann es bekannt gegeben wird, und dann versuchen die das halt wirklich so auf die Millisekunde genau das rauszuhauen. Und in dem Fall hat es irgendwie jemand... schneller mitbekommen als
ja,
anderen.
Kann sich einfach sein, ja, wie du gesagt hast, dass er einfach hart geraten hat und dass er dann quasi die Zeit, die es bis dahin braucht, quasi schon dazu gerechnet hat, dass du nicht zu früh bist.
Es ist halt so wenn er hart geraten hat, ich meine, das ist halt so eine 50-50 Entscheidung, so ein Münzwurf, wo er dann sagt, ja.
Vielleicht hat der Insider Wissen gehabt.
Ja, nein, vielleicht.
Das wäre halt die andere Möglichkeit. Auf jeden Fall ist es jetzt, war auf motherjones.com der Artikel. Ist auf jeden Fall ganz interessant, dass jemand 7 Millisekunden geklaut hat quasi und damit Geld gemacht.
Unendlich viel Geld oder nur ein bisschen?
Nur
ein bisschen, oder? Waren wie viele Tausend? Gar nicht so viele Tausend?
Einige viele Tausend. Ist aber auch egal, weil es gibt, Ben Bernanke ist jetzt weg und die Frau ist jetzt Federal Reserve Chairwoman jetzt quasi, wow. Falls jemand interessiert. Lichtschwerter.
Forscher von Harvard und MIT, die haben...
Amerikanische Forscher haben herausgefunden.
Haben herausgefunden, nee, die haben es geschafft, Photonen so hinzulegen, dass sie sich wie Moleküle verhalten und quasi eine feste Form annehmen. Und damit könnte man Lichtschwerter bauen, theoretisch, wenn man das irgendwie unter Kontrolle bekommt. Also das ist ein bisschen sehr weit hergeholt, aber ich find's lustig, dass wir vielleicht...
Ich bin sicher, da forschen die drauf hinaus.
Ja,
also komm,
ja, natürlich.
MIT, was machen die den ganzen Tag?
Ja, also Lichtschwerter bauen. Eierkrauen und Lichtschwerter bauen,
ja. Ja, also einer dieser Forscher meint schon, eine Analogie, das zu vergleichen wäre mit Lichtschwertern, deshalb...
da könnte man, also wir haben jetzt zufällig...
Also ich meine, wir sollten demnächst eigentlich mal Hoverboards haben. Und eigentlich sollte Skynet demnächst mal online gehen, aber...
Ich glaube nicht, dass du das willst.
Nee, das will ich nicht, aber Hoverboards hätte ich gern.
Fucking Hoverboards sind fucking lame, echt.
Nee, ich weiß nicht, ich finde Hoverboards schon cool.
Kannst einfach irgendwo runterspringen, ist genauso.
Oder Leute blitzdingsen, wäre auch cool. Aber dann doch vielleicht lieber ein Lichtschwert.
Ich weiß ja nicht, vielleicht gibt's das ja schon.
Lichtschwert. Fände ich gut. Also ich finde es gut, dass wir jetzt die Technologie überzeugt haben, das theoretisch zu bauen. Ob das irgendwann mal verwendet wird oder so. Oder?
Noch nicht überzeugt, also, muss ich sagen.
Ja.
Forscher, total gut.
Forscher
haben
richtig. Solche Forscher.
Ja. Ich ziehe da ja auch hin, weiß nicht, kann man vielleicht den Hörern sagen.
Ja, erzähl mal.
Ich habe da so ein Arbeitsvisum, im Dezember bin ich dann in den USA.
Für immer?
Das heißt, er ist vielleicht auch dann
ein paar Jährchen erstmal
dabei. Das heißt, du bist voll lange nicht dabei dann?
Ja, wir müssen halt schauen, dass man mich irgendwie reinpipet.
Achso, ja, wir pipen
dich muss dann
dich
mal schauen,
rein.
Dass ich irgendwie von zu Hause arbeite oder so.
Ja, das ist natürlich,
wenn wir hier
Homeday.
Um 7 machen, ist dann halt irgendwie um 1.
Ja, das ist halt voll blöde Zeit.
Mittags. Ich meine, ich kann dann sagen, ich bin mittags mal irgendwie 1-2 Stündchen weg und dann mal nachher, kriegt man hin, irgendwie.
Hoffentlich.
Nimm Mikrofon mit. Sonst Thorium-Podcast. Wer denn sonst?
Ja, auf jeden Fall
Thorium. Apropos Thorium. Fastmail hat sich quasi selber gekauft von,
also die wurden von
Oprah.
Die wurden von Oprah gekauft vor einer Weile?
Ja, und jetzt haben sie aber gesagt, nee, wir kaufen, also die Leute, die bei Fastmail gearbeitet haben, kaufen sich jetzt einfach Fastmail wieder.
Nope.
Da haben wir gesagt, nee, kommt ganz gut und also haben sie so einen kleinen FAQ-Blogpost gemacht quasi und dann sagen, ist auch so die Sache, so ja, hat Oprah denn Probleme oder so? Und so, nee. Oder habt ihr Probleme? Und haben sie auch gemeint, nee, eigentlich nicht, aber Oprah macht irgendwie, hat sich anders aufgestellt, macht nicht mehr so Services-Geschichten. Weiß nicht, man kann sich vielleicht noch erinnern, es gab dieses, wie ist denn das, Oprah Union? Dass sie quasi so Apps im Browser hatten, auch so File-Sharing-mäßig.
Ah, ich weiß, was du meinst. Das war so Peer-to-Peer-Zeug.
Da hatten sie ja mal irgendwie den Gehirnfurz, dass man das da mit Oprah bauen könnte. Diese ganzen Web-Services und sowas. Und ich glaube, in dem Zusammenhang haben sie dann auch quasi Fastmail gekauft, weil sie gesagt haben, ja klar, Oprah wird jetzt Service-Provider, was ich eigentlich ganz cool gefunden hätte, weil ich Oprah eigentlich mag.
Hast du irgendwas? Oprah Next vielleicht? Wie hieß denn das?
Oprah Unite.
Oprah Unite, genau.
Genau, hieß das Zeug.
Und also ich meine, im Moment machen sie halt, also am Anfang haben sie einen Browser gemacht, dann haben sie so Services irgendwie versucht, aber irgendwie haben sie es jetzt dann auch wieder aufgehört und machen jetzt auch wieder unendlich viel so Embedded-Browser-Geschichten und schieß mich tot und wahrscheinlich bauen sie irgendwie alle Browser für Fernseher und Autos und sowas. Und auf jeden Fall brauchen sie halt Fastmail nicht mehr wohl und dann haben die sich einfach selber wieder gekauft. Was interessant ist, in dem Artikel fragen sie auch, was habt ihr denn jetzt noch vor? Weil bisher machen sie halt IMAP, sie haben so ein bisschen so eine LDAP-Integration. Also die bieten dir quasi einen LDAP-Endpunkt an, dass du da deine Kontakte verwalten kannst. Aber wer macht schon LDAP?
Keiner.
Richtig. Und sie sagen, ja, was wir machen werden, ist CardDAV und CalDAV.
Das und Richtige.
Richtig. Und ich bin also, wie gesagt, mit Fastmail, ich bin auch echt zufrieden. Ein sehr geiles Web-Interface, das ich nie benutze. Aber einen sehr schnellen und schönen IMAP und halt nicht dieses Gmail-IMAP. Und ich habe mit Gmail letzter Zeit so Probleme. Also ich benutze es irgendwie geschäftlich und irgendwie... Ich kann keine Nachrichten mehr richtig löschen, die kommen einfach wieder nach kurzer Zeit, weil es halt irgendwie in den falschen Ordner verschiebt, weil irgendwie Mail.app denkt, ja, hier, da gibt's noch eine Deleted Mail, packe ich sie da rein, aber dann taggt er die nur und tut sie nicht aus der Inbox und deswegen privat mit Fastmail eigentlich echt zufrieden und die haben sich jetzt selber gekauft und das war dann ganz cool und sind, glaube immer noch Australier und dufte Sache.
Sehr gut.
GitHub hat eine Emoji-API.
Ja, du kannst da über eine API abfragen, welche Emojis du in GitHub benutzen kannst.
Wow.
Wow.
Fuck, awesome. Das habe ich mir so schon gut. Die ganze Zeit hart gewünscht.
Ich habe ewig nicht kapiert, aber du musst einfach nur Doppelpunkt machen und dann kannst du da so verschiedene Emojis. Also Doppelpunkt triggert irgendwie das Dropdown für ein paar.
Und dann echt total.
Dann siehst du halt, darüber kannst du dann halt auch noch irgendwelche PNGs abfragen, wo dann halt das Ding noch als Bild gerendert
wird.
Wusste ich nur nicht, dass es das gibt, fand ich ganz lustig.
Es gibt wohl auch so standardisierte Emoji-Doppelpunkt-Encoding-Dinger. Mhm. Also ich habe das nie gerafft, weil manchmal hast du immer so Doppelpunkt-Smile-Doppelpunkt gesehen in irgendwelchen Foren oder so. Ja. Thema doch mal irgendwie irgendwas komischen Browser ablaufen oder so ein Zeug. Aber das gibt wohl so ein Pseudo-Standard, wo sich irgendwie gerade GitHub und ein paar Foren und
ich glaube nicht, dass GitHub dabei war, wo die Dinger standardisiert wurden, oder?
Nee, aber dass dieses, also dieses Doppelpunkt, Smile-Doppelpunkt.
Du meinst das hier?
Ja, genau, hier siehst du halt nur fünf Sachen oder so.
Ja, nee, das ist ja Autocompletion, du kannst dir da irgendwie...
Richtig, aber du kannst nicht durchscrollen durch alle, glaube ich.
Nee, du musst halt irgendwie sagen, zum Beispiel...
Du musst halt wissen, wie er heißt.
Facepunch.
Genau, richtig. Und auf jeden Fall gibt's da wohl irgendwie...
Doppelpunkt,
so verschiedene, weiß nicht, wenn es da Namen für gibt, irgendwie ab in die Kommentare damit. Wir kriegen total viel Kommentare in letzter Zeit.
Echt? Ist total gut. Dabei machen wir gar nichts.
Finde ich auch.
Ja, richtig, aber die freuen sich
Wir müssen
immer.
Einfach mal länger aussetzen, dann kriegen wir auch mehr Kommentare.
Richtig.
Ja, aber ich glaube nicht.
Also
absolut mehr Kommentare.
Egal, auf jeden Fall gibt's da so ein Doppelpunkt-Ding, was ganz cool ist. Eine der wichtigsten Sachen... wo wir uns eigentlich alle für interessieren sollten, ist Horse E-Books.
Auf jeden Fall.
Und Horse E-Books is people. Also stellt sich raus, dass Horse E-Books und Pronunciation Book, was ja auch eine der geilsten Sachen überhaupt ist, zum Beispiel, oh, how to pronounce horse e-books. Moment, das spielen wir jetzt live ein. Hier auf Studio stellen, da draufklicken, laut machen. Okay.
E-books. Horse. E-books.
Das ist aber langweilig.
Horse. E-books. Ja, so wie wir es gesagt haben.
Ja. Nee, weil alle anderen in diesem... Horse e-books. Ja, ruhig. Alle anderen in dem Pronunciation Book, das war ein ganz komischer Account, der hat immer how to pronounce one, how to pronounce two, how to pronounce 18. Und jetzt, ich klicke jetzt mal auf how to pronounce 16. Und es gibt ja, gab ja so Accounts, wo du irgendwie Englisch lernen kannst.
A greeting for the morning.
Wake how to pronounce 16.
Face a window or the brightest wall. Place each hand on its opposite shoulder. And remember a time when you were accelerating.
Oh, das ist schön.
Ja, und das war halt dieser Pronunciation Book Account und stellt sich raus, das sind dieselben. Also das sind irgendwie so zwei Typen wohl, die irgendwie keine Ahnung, was sie gemacht haben. Auf jeden Fall haben sie Haus E-Books gemacht und wir sind ihnen dafür alle sehr dankbar, weil Haus E-Books total gut ist.
Hm. Ja, das heißt, es ist kein Roboter oder kein irgendwie Lernen oder
leider nicht kein so. Keine so Markov Chains, irgendwie ganz.
Nicht
ganz
intelligent, bisschen, sondern nur menschlich. Oder so.
Bisschen enttäuscht, muss ich sagen.
Aber auch gleichzeitig ein bisschen happy, weil Horse E-Books is people.
Horse is people.
Ja, aber das ist ja auch was nicht Gutes eigentlich. Das
ja, aber jetzt glaube ich wieder ins Gute Menschen, weil ich weiß, dass Horse E-Books Menschen sind.
Nice.
Richtig.
Nice. Überzeugt.
Richtig. Auch du kannst Horse E-Books sein. Das ist so wie du bist Deutschland, nur du bist Horse E-Books.
Du bist Horse E-Books. Richtig. Das ist doch ein guter Titel, oder?
Macht Sinn. Ja. Was auch Sinn macht oder auch halt gar nicht, Google sucht eine Alternative für Cookies. Keine Kekse.
Ja, viel zu. Also irgendwie laut Google oder anscheinend haben viele Leute Cookies mittlerweile deaktiviert wegen so User-Tracking oder halt User-Tracking für bestimmte Domains und so weiter. Mhm. Gibt's ja Browser-Plugins für. Und jetzt überlegen sie sich, ob man Chrome nicht einfach ein Unique Identifier einbaut, der dann generiert wird und mit jedem Request mitgeschickt wird, damit die Werbetreibenden, also die Kunden von Google quasi besser tracken können, wer denn ihre Werbung anguckt.
Ja, super.
Finde ich grenzwertig.
Ich habe rausgefunden, dass Chrome ja irgendwo in den Preferences irgendwo so ein Do-Not-Track-Dingens hat, das man
ja, kann man anmachen, da wird ein Header mitgesetzt, wenn dann die Seite das akzeptiert. Also wenn die Web-Applikation, die du da ansurfst oder irgendwie deine Klicks auswerten soll, das richtig macht, dann sollte sie dich nicht tracken.
Habe ich mal angemacht.
Theoretisch habe ich auch angemacht, aber man weiß halt nicht, was der andere damit macht. Und wenn sie das jetzt noch über ein anderes Verfahren machen, dann...
Die machen bestimmt noch Schweinkram mit den Daten.
Ja.
Was man auch Schweinkram machen kann, sind ja Websockets.
Jo. Und das supportet jetzt Heroku. Das ist ganz cool.
Aha. Das ist so praktisch.
Was bedeutet das, wenn man Websockets supportet? Kleidi, du kennst dich da ja aus.
Ja, also das heißt im Endeffekt halt, du kannst jetzt ein State vom Server auf den Client pushen. Also du kannst quasi sagen, irgendwas passiert, zum Beispiel ein Chat. Zwei Leute chatten miteinander, der eine tipselt was in seinen Browser, schickt's ab, der Server bekommt das und ist dann quasi in der Lage, über eine bestehende WebSocket-Verbindung an die anderen, die mitlesen, zu benachrichtigen, sodass sich deren UI updatet und aber dann halt die neuen Nachrichten.
Was hat denn Heroku damit zu tun? Also Websockets sind irgendwie so ein bisschen ein Webserver-Geschichte.
Der Browser muss es supporten und der Application-Server muss es supporten. Also es muss quasi Support dafür im Framework selber drin geben, dein Web-Framework, was du einsetzt. Das Problem ist, man muss das halt auch so über Load Balancer hinweg und so weiter bis zum Application Server durchreichen können und da braucht man halt eine stabile WebSocket Verbindung.
Genau, und WebSockets ist so vom Protokoll her, das ist ja
das ist HTTP. Also das ist HTTP, dann hat man normalerweise einen Upgrade Request und dann sieht es so aus, dass man einfach über eine offene HTTP Verbindung, wo ein Socket offen gelassen wird, das Protokoll durchtunnelt.
Genau, bedeutet, ja. Was Heroku jetzt gemacht hat, ist, sie haben halt über ihre komplette Routing- und Load-Balancing-Architektur quasi den Ramster quasi richtig durchgeführt.
Und das kommt dann quasi, dann kommt das WebSocket quasi bei dir in der Applikation an und du kannst damit was machen.
Du kannst so eine Standard-WebSocket-Library nehmen, da wahrscheinlich reinklatschen und ist da
Also ich meine, Heroku supportet ja zum Beispiel Node, dann kann man da halt weiß ich nicht, sowas wie Socket.io oder Sock.js oder sowas benutzen.
Poopsock.
Poopsock.js.
Poopsocking.js.
Poopsock.js. Aber da gibt's auch bestimmt Support für sowas wie, ich weiß jetzt nicht, ob man Eventmaschinen auf Heroku laufen lassen kann für Ruby. Da gibt's auch Libraries für Websockets.
Ja, kann man.
Und
du kannst ja deinen eigenen Webserver, du kannst ja sagen, ich will es auf Thin laufen haben, genau, oder so. Genau. Also die nehmen ja, glaube ich, nur irgendwie den Port, den du quasi, auf dem du listens und leiten den dann durch. Also die machen ja selber nicht viel.
Aber das scheint mittlerweile zu tun. Und dass das halt auch stabil durch deren komplette Infrastruktur durchgereicht wird, ist halt wahrscheinlich so ein bisschen der schwierigere Teil da gewesen, weil Infrastruktur für Websockets gibt es mittlerweile in den ganzen relevanten Sprachen und Frameworks und Plattformen und was es da sonst so gibt. Jo, aber ist cool, dass es das jetzt auch auf Heroku gibt. Könnten wir einen Chat in unsere Webseite einbauen?
So praktisch.
Yay.
Können die Leute miteinander chatten und sich gegenseitig beschimpfen, ob die AfD nun gut oder böse ist.
Das macht eigentlich nur Sinn.
Ist ja.
Okay, also LOLroot, Pleidy.
Erzähl doch mal was über LOLroot.
LOLroot. Ich weiß gar nicht, was ich da viel drüber erzählen soll. Das ist mir auf Twitter
entgegengefallen.
Und die sagen halt, ey, du hast keinen Bock mehr auf irgendwelche SSL-Errors, wenn du deine selbstsignierten Dinger benutzt, deine selbstsignierten Zertifikate, dann benutzt doch uns und du tippst dann irgendwie so deine Domain ein und sag jetzt generier mir mal ein Zertifikat und dann kannst du dir das da runterladen und dann sagen sie, oh, du musst jetzt nur noch unsere CA eintragen und dann ist alles gut und ja, es ist halt so ein bisschen fickt euch, ihr SSL-Menschen, wir bieten hier unser Root-Zertifikat zum Download.
Ich glaube nicht, dass es die Idee ist.
Was?
Weil die ganzen Leute, die selbst signierte Zertifikate benutzen, sind ja eh nur Leute, die sich damit auskennen, weil ansonsten würden sie ja nicht benutzen.
Ich weiß.
Und dann würden sie zum Beispiel auch wissen, dass du deine eigene CA generierst und daraus dann deine Zertifikate.
Ja, das Tolle ist ja, du hast ja den Private Key für die CA schon, weil der ist auf der Webseite.
Ja klar, und jeder hat die Private Key
für genau.
die
CA. Genau. So nee, ich glaube, das ist einfach so ein bisschen Leute trollen.
Genau, aber das steht nämlich auch darüber, need support for a self-signed certificate, 5.000 pro Jahr, wenn du unter diese Nummer anrufst.
Genau.
Macht ja Sinn auf einmal.
Self-signed as a service in the cloud.
Cloud.
Ja. Und wenn man das in echt braucht, dann kann man ja mal dieses Open, fuck, wie ist es?
CA-Cert.
CA-Cert, genau.
Ja, CA-Cert hab ich benutzen? Auch. Schreib mir dauernd Mails, dass mein Jabber-Zertifikat demnächst abläuft. Oder
ja, dann mach es doch mal.
Ich weiß nicht, ich bin faul.
Ich habe überlegt,
solange sich kein Client bei mir beschwert, dass mein Zertifikat abgelaufen ist. Merkst
es halt nicht.
Doch, meine Clients sollten normalerweise das validieren. Also zumindest haben sie sich das Zertifikat gemerkt.
Deine eigene Clients, ja.
Ja, genau. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der diesen Java-Server benutzt. Daher.
So gut. Soweit du weißt.
Ja, soweit ich weiß.
Könnte nicht auch sein, dass die Russen da reingehängt haben.
Nee, ich habe tatsächlich mal eine zeitlange Registrierung offen gehabt, sodass sich theoretisch.
Das hat aber keiner gemacht.
Ja, genau. Ich glaube, es hat keiner.
Aber Lone Java-Server?
Ja, nee, der kann ja mit anderen Java-Servern reden, aber ich glaube, ich bin tatsächlich so.
Ist aber nett.
Ja.
Oh Mann, ich habe mir neulich überlegt, von Start SSL ein SSL-Zertifikat machen
das
zu lassen.
Ja. Das Coole ist halt, das ist in den ganzen Browsern drin.
Richtig. Und das ist gratis für irgendwie so no charge, unlimited, ein Jahr lang. Also genau, valide.
Also hat ja der Ingo auch, würde ich auch demnächst mal machen, wenn ich mal, also gerade irgendwie so ein Wildcard-Zertifikat für meine komplette Domain mit allem. Dann kann ich das halt auch für Mail, für Jabba, für sonst was
benutzen. Aber das geht nicht bei Start SSL.
Ja, Wildcard geht nicht.
Ja doch, wenn du dafür bezahlst schon.
Ja, das kannst du ja auch irgendwo anders kaufen.
Ja, nee, das ist aber bei, ich glaube, da ist es relativ günstig.
Na, geht so. Also die Class 1, ja. Aber ich habe überlegt dann und dann wollte ich es machen und dann habe ich gedacht, ich brauche gar kein SSL-Zertifikat. Für was denn?
Ja, bei mir ist
mein Blog verschlüsseln. Hier oben.
Lol, die Noobs können sehen, vergessen. Wenn andere Noobs auf meinem Blog surfen.
Richtig. Können wir mal schön hier...
Da werden ja auch keine...
Freie Energiemaschinen, endlich sind sie da.
Wirklich?
Also, und es geht um Fusionsreaktoren.
Oh, Baby.
Oh,
endlich.
Yeah.
Oh, da mache ich gerade mal... Da streiche ich mir gerade mal die Augenbrauen zurück, so gut ist es.
Genau, und zwar, es geht darum, dass sie quasi Break-Even erreicht haben, indem sie Protonen... gegen Bohratome geschleudert haben.
Bohratome. Ich hatte immer sowas im Verdacht, dass die Bohratome unglaublich.
So gut.
Was?
Und jetzt, also sobald, wenn ich die News richtig verstanden habe, haben sie Break-Even erreicht, indem sie die Dinger dagegen geschossen haben, was ja Energie verbraucht und das Ganze voll nervig ist und so.
Ja.
Und jetzt ist es einfach fertig.
Also bedeutet Break-Even im Sinne von, die können jetzt da ewig Strom gegenschießen, so Perpetuum mobile mäßig.
Da kommt genau dann mehr raus, als du reinsteckst. Weil da ja Masse bei Flöten geht und aus der Masse kannst du wiederum Energie.
Einfach mal Masse flöten lassen.
Ja, einfach mal Masse flöten.
Auf nature.com sogar. Was ja, das tue ich direkt auf Instapaper jetzt. Der Herr Instapaper.
Mr. Instapaper.
Ja, mache ich dann doch auch gleich.
Genau, ich mach's auch nicht, weil ich hab's ja schon gelesen.
Du hattest schon.
Ist so gut von dir. Es gibt noch so einen einsamen Planet, der auch so forever alone ist.
Es gibt, genau, der hätte eigentlich zu dem, der drüber gepasst, zu Flighty's Forever Alone Java Server. Ja. Genau, es geht um einen Planeten, den sie gefunden haben, der gar nicht so weit von uns weg ist, der einfach komplett alleine in der Gegend rumfliegt.
Keine Sonne
über. Also der hat kein Sonnensystem,
der ist einfach. Das ist einfach Forever Alone.
Und Forever Alone Planet.
Ja.
Das ist ein bisschen, können wir den ja mit Pluto irgendwie so einen Spielenachmittag einrichten.
Nee, das geht nicht, weil Pluto gehört ja zu uns.
Ja,
aber das ist auch kein Planet mehr, das ist sicher auch scheiße drauf.
Ja, genau.
Aber da gibt's auch noch, wie heißt denn der andere? Da gibt's zum Beispiel irgendeiner, der aus Xeris oder so. Es gibt den
Penisplanet oder der so wie ein Phallus heißt oder wie hieß denn das Ding?
Also es gab noch einer, der hieß mal eine Zeit lang Xena oder so oder hieß irgendwie wie so eine wie ein
Hallo Xena
wie ein Charakter aus Xena, ich weiß gar nicht mehr. Ja, aber es gibt da auf jeden Fall von der Sorte von Pluto so Zwergplaneten, da gibt's relativ viele tatsächlich.
Ja klar, aber ein Planet, der komplett irgendwo rumfliegt, ist jetzt der erste.
Wäre sicher total die Depri-Konversation. Hey, ich bin ein Planet, ich habe keine Sonne und niemand anders. Dann kommt Pluto vorbei und so, ich bin nicht mal mehr ein Planet. Pluto. So sorry.
Genau, eigentlich gehöre ich zum Sonnensystem, aber keiner will mich. Wer mag mich?
Ich bin auch dabei. Nein, du bist ruhig.
Du gehörst nirgendwo dazu. Geh weg.
Richtig. Apropos geh weg. Ich weiß nicht, Themen, wir haben kein wirkliches Thema, aber ich habe die Full Ballpoint Pen Story gedingst, verlinkt.
Wie wär's, wenn wir die einfach bei Lesefood Dingen.
Ja, mach's einfach zum Lesen.
Vier Sätze.
Okay, dann lese doch mal vor. Oder
vielleicht
erzähl
findest
doch mal.
Du die ganze
ich
Geschichte.
Dann. Es gibt da immer so dieses typische Internet seit 1997 Kettenbrief-Dingens, wo dann immer drin steht. Ja, bei der NASA haben sie ja $1 Million investiert, um Cooley zu bauen, der irgendwie bei Null Schwerkraft über Kopf schreibt. Und die Russen haben einfach Bleistifte genommen. Und dann freuen sich immer alle wie. Keine Ahnung, wie unerwartet es doch ist.
Wie
und
junge Hunde.
Wie klug die Russen doch sind. Aber es stellt sich raus, dass die NASA das auch gemacht hat, Bleistifte benutzt. Das Blöde ist, bei den Bleistiften ist ja dieses
Graphit
drin und dieses
Graphit
fusselt so durch die Gegend und das Dumme an Graphit ist, dass es ziemlich gut leitet. Und wenn du keine Schwerelosigkeit hast und du schreibst damit, dann flödeln die Graphitflocken irgendwo hin und setzen irgendwann deine Elektronik ab und machen fiese Kurzschlüsse und dann brennt dein Raumschiff ab.
Das ist ein bisschen unpraktisch, aber das Gute ist, wenn du Graphit, früher hattest du ja diese CPUs und da konntest dann quasi
die AMD,
die AMD, super.
Fucking, ihr habt die Brücke durchgelasert, kein Ding.
Genau, einfach mit einem Bleistift
Man dann Silberleitlack gebraucht, dann waren die Dinger weiter auseinander oder es ging irgendwie nicht mehr mit Bleistift und da musste
der Widerstand zu hoch.
Richtig.
Ja genau, da musste man Silberleitlack nehmen und drauf auf den Prozessor klatschen, dann konnte man einen Multiplikator freischalten, oder?
So, genau. War es nicht so teilweise so ein Core oder so noch dazu?
Ich glaube, du konntest in den Multiplikator dann frei wählen, irgendwie sowas.
Das haben, also für die jüngeren Zuhörer unter uns, sowas mussten wir früher machen, um, keine Ahnung, Immortal Fist spielen zu können.
Ja, genau, das war für den AMD Athlon.
Richtig.
Das war so gut einfach.
Wie das Hotel in Berlin, nur anders.
Genau.
Nur von AMD halt.
Good times.
Good times. Damals konnte man noch schlechte Prozessoren kaufen, sie über Spezifikationen betreiben und hoffen, dass alles gut ging.
Aber das war ja auch so.
War egal, weil Windows alle 2-3 Tage abgestürzt ist und daher musste es dann wusste es nie genau, ob dein Prozessor jetzt kaputt ist oder dein Windows.
Das ist ja auch vollkommen egal, einfach neu starten.
Da denke ich mir bei, hier, macOS hatte das ja den Bonus-RAM-Verdoppler und wenn du dann ein Bit hast, das flippt, dann verdoppelt es sich ja quasi, das ist ja auf einmal so,
Doppelbit. Doppelbackflip, je nachdem wie hart das verkrebelt hast, oder?
Ja, hart verkrebelter Doppelbackflip.
Oh shit, Mann.
Ja, ist auch, Lesefu, ganz viel Lesefu. Es gibt ein riesiges Lesefu, den habe ich leider noch nicht gelesen, also ich habe überflogen, über Melatonin und ich lese ja immer gern abends, wenn ich irgendwie, keine Ahnung, nichts anderes zu tun habe, Sachen über Drogen und Zeug. Und Melatonin ist ja dieses Hormon, das irgendwie dem Körper klar macht, dass es langsam mal Zeit wäre, schlafen zu gehen.
Müde.
Richtig. Und wird dann zum Beispiel ausgeschüttet, wenn irgendwie kein blaues Licht mehr da ist oder sowas. Oder blaues Licht verhindert Melatoninausschüttung und kannst dir in den Staaten kannst du dir zum Beispiel einfach so im Supermarkt kaufen, um so ein bisschen gegen Jetlag und Schlafstörungen und sowas. Also das ist was dich nicht quasi
raped.
Was quasi zu deinem Körper gehört.
Zu deinem Körper, aber es ist kein Betäubungsmittel quasi im Sinne von, dass es dich nicht komplett ausschaltet, sondern das sagt deinem Körper einfach, hey, schalte dich mal aus und dann hoffst du, dass es geht.
Müde. Was ist, wenn du ganz viel Melatonin und gleichzeitig Koffein zu dir nimmst?
Aus weil Explosion.
You're gonna have a bad time.
Ja, weil die docken ja an die gleichen Rezeptoren im Kopf an.
Das heißt, einer gewinnt.
Einer gewinnt einfach.
Ja.
Oder beide gewinnen und dann bist du ein bisschen müde.
Richtig,
oder,
dann so wie jetzt oder Zeit deine eine Gehirnhälfte, das war dann wie ein Delfin, dann kannst du deine eine Gehirnhälfte schlafen legen und währenddessen weiter schwimmen.
So praktisch.
Nee, du wirst dann einfach zum Massenmörder.
So ja, du tötest Menschen.
Und fängst an, deinen Nachbarn zu essen.
Ja, richtig. Wenn du Melatonin und Koffein gleichzeitig nimmst,
dann aber nur die Hände.
An. Genau, nur die Hände. Auf jeden Fall steht es in dem Artikel ein bisschen und auch total viel verlinkt mit irgendwie überall Sachen, wo et al. Stehen. Die können ja nur gut sein quasi.
Auf jeden Fall, Papers.
Auf jeden Fall so, was ist denn gut und schlecht an Melatonin und was ist denn gut und schlecht für so Gesundheit und wie viel sollte man denn nehmen und wann sollte man es nehmen und Selbstdisziplin und überhaupt und sowieso. Und
lame.
Ist echt groß und gut verlinkt und gefällt mir, also bam.
Dann ist ja gut, perfekt.
Richtig.
Quasi.
Solved by Flexbox.
Und kannst du jetzt kurz sagen, ob es gut ist?
Ja, ich habe es bisher nur einmal genommen, aber das hat ganz gut geholfen.
Ist gut, oder?
Ist krass, ich hatte mal einen Double Jetlag.
Double Jetlag. Double Jetlag all the way.
Ja, das ist echt hart. Irgendwie innerhalb von 2 Tagen 12.000 Kilometer geflogen. Einmal hin, kurz gepennt, wieder zurück. Und dann war ich halt irgendwie noch...
Das ist ja so, wie man almost, durchmacht quasi.
Almost
ja.
Looks like a triple jetlag.
Ja, das war dann so all the way. Ich war dann sehr verwirrt.
Aber wichtig ist ja, was Flexbox ist, Fly.
Flexbox ist ein CSS3-Feature, was die ganzen modernen Browser, außer der aktuelle Safari, das kann nur der Safari 6.1 Beta, der wahrscheinlich beim Markt drauf sein wird. Ich weiß gar nicht, geht das bei dir?
Keiner benutzt Safari.
Aber so die anderen Chrome, Opera, Firefox, Internet Explorer 11 Beta. Also Internet Explorer kann es auch noch nicht so richtig, aber das ist halt ziemlich cool.
Safari 7.0 ist in...
Okay, dann müsste das gehen.
Ja, also wahrscheinlich ist der Artikel einfach...
Ich meine, du kannst ja da mal drauf gehen, dann müsst du eine Warnung ausspucken, wenn...
Was? Wenn es nicht geht?
Wenn du mit dem Browser drauf bist, der es nicht kann, müsste der dich irgendwie warnen.
Tu's nicht. Tu's nicht.
Ja, es scheint funktionieren. Auf jeden Fall kannst du damit so Sachen machen, die man vorher nicht mit normalem CSS nur unter sehr großen Schmerzen machen konnte. Zum Beispiel ein Div vertikal zentrieren.
Ich kann ja alles mit CSS nur unter großen Schmerzen machen. Ja. Keine Ahnung, was ich tue.
Aber das ist glaube ich. Ja, und diese Seite ist halt ganz cool. Das ist so ein bisschen so ein Showcase, was man damit machen kann. Und das zeigt halt auch gleich so die Beispiele im HTML und CSS, wie man das umsetzen kann. Und irgendwie Sticky Footers, Holy Grail Layout, was auch immer das sein soll, und halt vertikales Zentrieren und so weiter. Das ist ziemlich cool. Und wenn man mal irgendwie Dinge auf Webseiten ausrichten möchte, dann auf modernen Browsern, dann sollte man sich das vielleicht mal angucken.
Richtig. Ja. Total gut. So ein bisschen die Nerd-Ecke, Anzug und so. Ich muss mir irgendwie neulich einen Anzug kaufen, weil irgendwie mein Alter irgendwie nicht passt und irgendwie heiraten alle, was ganz ekelhaft ist, was irgendwie so an die 30 kommt.
Eh keiner.
Richtig. Auf jeden Fall gibt es da irgendwie so eine ganz nette Men's Fashion Basics. Einfach so kurz erklärt, was denn ein, also es ist halt auf Englisch, aber was denn ein Suit ist, ein Blazer, ein Sportscoat, ein Waistcoat, ein Tuxedo, ein normaler Code und wann mal was, für welchen Anlass
also
und wie.
Blazer ist für mich immer in meinem Kopf immer so ein Frauending. Das ist so die das Gegenstück zu dem Jackett für Frauen oder ist das nur ein anderer Schnitt?
Es ist ein anderer Schnitt. Die Blazer und Sportcoats sind ein bisschen anders geschnitten und sind so quasi die etwas lockere Art von Anzug, die man drüber ziehen kann.
Also was ich sehe, Vollbärte sind gerade voll in.
Vollbärte sind hart in, klar.
Warum habt ihr keine Vollbärte?
Ich hab mich erst gestern rasiert. Ich habe normalen Vollbart.
Das ist kein Vollbart. Guck mal die Leute an, die am Anfang
Vollbart. Ich will bald in die USA einreisen.
So habe ich vor ein paar Tagen noch ausgesehen.
Nein, guck mal hier, guck ihn mal an. Er ist ein fucking Lumberjack-Vollbart. Nein, guck dir mal ihn an, ja? Den ganz,
ja, er ist ziemlich haarige Wasser. Okay. Machen wir uns nichts vor.
Ey.
Auf jeden Fall war das ganz gut, das mal zu lesen und gerade auch, die sagen dann auch, auf was du schauen musst, halt wie ein Anzug geschnitten sein sollte, bitte, wenn du einen kaufst, kannst du mal schauen. Und jetzt habe ich einen Anzug und das ist auch total
gut. Ja, ich merke schon, ich brauche einen Lumberjack-Vollbart.
Ja, es hilft alles nichts.
Ja, und ohne Lumberjack-Vollbart geht
halt nichts. Und es sind mehr. Echt viele Lumberjacks.
Außer du bist in den USA einreisen, dann würde ich dir echt raten, keinen Lumberjack-Vollbart.
Außer
du hast ein Visum.
Ich habe mich letztes Mal hart rasiert und ich habe mich auch nicht reingelassen. Ich habe mich wirklich hart rasiert.
Oh, oh Gott, so
many Bluten im Gesicht. So. Ja, egal, auf jeden Fall war das ganz, ganz nett. Das
ist doch schön.
Dann weiß ich das auch mal. Was noch netter war, war ARM64 and You von MikeAsh.com. Da habe ich neulich den, als ich hier nach Frankfurt aufs Konsulat gefahren bin, habe ich den Gruber ja gehört. Und der Gruber hat dann darüber geredet und hatte es empfohlen. Und ist ein hart hässliches Block, wahrscheinlich weil es Pi-Block in der URL drin hat.
Oh ja.
Also ist wahrscheinlich whitespace-sensitiv, das Block. Und auf jeden Fall redet er so ein bisschen drüber, was denn ARM64 eigentlich bedeutet. Weil man hatte ja früher bei so x86-Architekturen hat man immer gesagt, ja klar, 64-Bit hast du mehr Register und x86 hat doch sowieso so wenig Register und jetzt ist alles cooler und besser. Aber ARM ist ja nicht x86. Auf jeden Fall haut er so ein bisschen rein, wobei ich habe beim Anlesen zumindest, er haut zwar technisch ziemlich rein, aber er hält es noch auf einem Niveau, also er erklärt schon genug, dass man sich nicht so wirklich mit Prozessorarchitekturen unbedingt auskennen muss. Und er geht so ein bisschen drauf ein, was denn die Runtime-Changes zum Beispiel sind. So Sachen wie bei, wenn wir jetzt von einem 32-Bit-ARM-Prozessor auf einen 64-Bit-ARM-Prozessor gehen, werden die Pointer ja alle auch automatisch 64-Bit lang. Das Krasse ist natürlich, wenn du das Ding nur auf dem Handy einsetzt, brauchst du ja keine 64-Bit-Pointer. Also nicht mehr virtueller Speicher quasi geht bis, keine Ahnung wie viel Gigawatts, Bytes da hoch. Und was die halt machen, ist Tagged Pointers. Also das hat Apple zum Beispiel in ihre Runtime in macOS 10.7 reingebaut. Tagged Pointers ist eben so, wenn du so einen 64-Bit-Wert hast. Normalerweise pointest du ja vom Stack auf den Heap irgendwo. Bedeutet, wenn du so eine NS-Number heißt, glaube ich, also so ein Integer hast, dann kannst du das entweder so machen, indem du einfach sagst, Integer ist da hinten und dann musst du da quasi noch einen Sprung machen. Oder du machst halt einen Tagged-Pointer, indem du einfach sagst, das erste Bit sagt, ob es ein Pointer ist oder ob es was anderes ist, wie zum Beispiel direkt ein Integer. Du kannst einfach sagen, okay, statt irgendwie die Zahl 12.000 als Objekt irgendwo wegzuspeichern, mache ich die einfach als Tagged-Pointer. Pack sie mir direkt auf den Stack, sag am Anfang eben, mach den Einser an und sag, okay, hier ist kein Pointer, ist direkt die Zahl und du hast dann immer noch 63-Bit, wo du Zahlen reinklatschen kannst, was so groß ist, dass du im Grunde nichts anderes brauchst.
Ich meine, da könntest du, wenn du es richtig kodiert bekommst, vielleicht auch noch, wobei man muss ja wissen, wie man es reinkriegt, aber könnte man theoretisch auch Strings oder sowas
Strings und Floats und was weiß ich was. Auf jeden Fall redet der ein bisschen in dem Artikel drüber, was denn diese ARM64-Architektur genau bedeutet und dass es nicht nur einfach, wir können jetzt mehr RAM haben, sondern auch irgendwelche ISA-Pointer und was weiß ich.
Ja, die haben wahrscheinlich auch noch anderen Dings, Opcode-Satz vermutlich.
Ja, da geht er auch drauf ein, dass die SIMD-Units zum Beispiel jetzt irgendwie Double-Precision-Compliant sind und früher musste es irgendwie
emulieren. Double-Precision-Compliant.
Richtig. Auf jeden Fall, Mike Ash, cooler Artikel, kann ich echt empfehlen, den mal durchzulesen, wenn man mal wissen will, was denn ARM64 genau bedeutet und warum auf einmal alles schneller sein kann.
Yay.
Bam. 12 Networking Truths.
Das ist ein sehr, sehr amüsantes RFC, das kann man sich mal durchlesen. Also so, das ist glaube ich auch im 1. April 1996 ist das rausgekommen und das ist halt so
lustig.
Ja, also man kann Schweine fliegen lassen, wenn man sie nur genug beschleunigt und so weiter.
Ist nicht die Definition von Fliegen, dass es das irgendwie selbstständig kann oder
so? Ich weiß es nicht. Aber kann man sich mal durchlesen, das ist sehr amüsant. Und hat mir mal so 10 Minuten mein...
With sufficient thrust picks fly just fine.
Ja. Ja, ist auf jeden Fall gut.
Was ich awesome finde, was ich jetzt gerade gefunden habe, es gibt ein Arc Wiki Lite quasi für deine Installation, damit du im Wiki nachschauen kannst, ohne das Wiki zu haben.
Richtig, und du brauchst das Wiki, mach uns nichts vor. Das Ding ist kaputt, wenn du es installierst.
Ist einfach nicht vorhanden.
Ja, dann gibst du einfach eine Shell und sagst dann so, ich kann nicht mal mehr tippen. Und dann sagt er, ja klar. Geh mal ins Wiki.
Genau. Du brauchst jemanden zweiten Rechner, der das Wiki aufmacht.
Nee, jetzt nicht mehr. Du hast nämlich Arc Wiki Lite, was quasi.
Das hilft dir aber auch nichts, wenn du nicht mehr tippen kannst.
Ja, aber das kannst du dann irgendwie, hast verloren.
Also. Das hast du einen zweiten Drittrechner.
Zweiten Drittrechner, genau.
Genau, der zweite Drittrechner, der ist auf jeden Fall notwendig, um Arc Linux betreiben zu können.
Nicht betreiben, nur installieren. Installieren.
Richtig, das ist dann irgendwie nach der Installation.
Bis vor der Installation.
Ich habe Arch Linux installiert und nichts geht bisher. Was soll ich nun machen?
How do I shoot web?
How do I shoot web?
Ja. So viel alte Sachen heute. Das ist echt
ja.
Feels good.
Wir werden alt.
Nee, wir werden besser.
Oh. Oh.
Was?
Besser. Total gut. Der Kumpel von mir hat irgendwie mal, Stefan, genau, der hat so einen Blogpost geschrieben. Und zwar Fast Line Iteration in PHP. Natürlich lädt sein Blog exakt in dem Moment nicht. Aber Gott sei Dank habe ich noch alles im Kopf. Und zwar fand ich einen netten Blogpost. Er musste irgendwie über eine Textdatei mit PHP einfach iterieren. Und das heißt wie Mbox oder eine Netzwerk-Connection oder wie auch immer. Irgendein Stream und da geht er drüber. Und da gibt's in PHP natürlich, wie so die
1000.
PHP, 1000 Möglichkeiten, also, das zu machen.
6.
Und er hat die einfach mal gemessen und auch sogar mit sehr hübschen Grafiken belegt, wie was denn jetzt schneller ist. Ob man fgets machen soll, Talkl, StreamGetLine, StringPosition, RegExpression splitten. Hat er einfach alles mal durchgemessen und ist ein echt schön gemachter Artikel. Total dufte.
Total gut.
Ja. Gefällt mir. Bam. Gepickt.
Wow.
Jo. Ich habe hier ein Buch, das nennt sich, oder ein E-Book besser gesagt, das ist von den ist veröffentlicht unter pragmaticprogrammers.com oder pragbook.com. Gibt's als PDF, EPUB, Mobi Gedöns, was man so braucht. Und das Ganze nennt sich Working with Ruby Threads. Und genau darum geht's, um Multithreaded, ich kann es heute nicht mehr aussprechen, Programmierung in Ruby und was man da cool machen kann. Und da sind auch so ein paar Interviews mit unter anderem dem Typen, der Celluloid, dieses Actor-System für Ruby geschrieben hat und so, ist da drin. Mhm. Ich habe es erstmal angelesen. Es wurde aber auch bis jetzt, also ich habe es mir gekauft, weil das mal im Book Club vom Ruby Rogues Podcast diskutiert wurde. Und die Bücher waren bisher alle ziemlich gut und lohnt sich. Also wenn man sich für Threads unter Ruby interessiert, dann kann man sich das mal angucken. Hat, glaube ich, das PDF hat so 180 Seiten so rum. Das könnte man mal im Wochenende durchkriegen.
Dufte Sache.
Ja. So schön.
So wunderhübsch.
So gut.
Okay, nächstes. 7 Concurrency Models in 7 Weeks. Ich habe es mir nicht angeschaut, aber das ist eine von diesen 7 in 7 Serien, irgendwie so wie 7 Programming Languages in 7 Weeks oder sowas.
7 Databases in 7 Weeks gab es, glaube ich, auch schon.
7 Web Frameworks in 7 Weeks und jetzt gibt's auch noch 7 Concurrency Models in 7 Weeks. Was ist
auch vom gleichen Verlag, der muss gut sein.
Ja, was für mich aber auch irgendwie, also die Programming Languages war okay, Databases hat auch Sinn gemacht, Web Frameworks, da frage ich mich schon langsam, die sind alle recht ähnlich.
Ja.
Auf jeden Fall ist das ganz cool, weil sie halt so die verschiedenen Sachen,
ich weiß gar nicht,
Threads und Logs, Actors, die Geschichten so ein bisschen durchgehen.
Ich habe da ja mal eine These drüber geschrieben, aber ich bin gerade im Überlegen, ob ich 7 zusammenbekomme in meinem Kopf.
Jetzt denk mal ein bisschen nach.
Später.
Ich glaube, er hat einfach irgendwelche geraten. Er hat Internet gesucht und dann hat sich eins anders angehört. Er hat gesagt, das ist das.
Was haben wir denn hier? Threads und Logs.
Das hat auch nicht genug irgendwie. Achso, bei dir ist es länger geladen.
Functional Programming, kann man mal drüber gucken. Also sieht auf jeden Fall interessant aus.
Ja, und wenn ich mal Zeit habe, dann lese ich mir
das durch. Das sind doch keine 7 Wochen, oder? Oder habe ich mich da gerade verzählt?
Das sind auch keine 7 Modelle, das sind Actors, Closure Way, Functional Programming, Threads and Logs, aber da halt unterschiedliche.
Ach, lame.
Richtig.
Ja.
Kann nichts machen. Flighty, bam, Simple Git Branching Model.
Das ist ein Simple Git Branching Model. Also wie
alles in Master rein.
Wie gehst du mit deinem Code um? Und das ist einfach so dieses, du hast pro Feature einen Branch, den mergst du dann wieder nach Master oder machst einen Pull Request nach Master und dann kannst du wieder rein mergen, aber nicht direkt auf Master committen, weil auf Master committen ist doof.
Das habt ihr nicht so.
Genau, ich habe hier noch was vergessen und ich glaube, der Mark hat auch noch was vergessen. Also
ich vergesse nie was.
Nee, wir sind hier, zwei Artikel haben wir unterschlagen. Einmal habe ich hier Merging Ruby Hashes and Bang Method Usage. Da geht es um um die Verwendung von einem Merge bei Ruby Hashes. Also man hat ja Ruby so Hashmaps und wenn man die merged und quasi die Inhalte von beiden zusammenfügen will, dann gibt es da die Möglichkeit, das mit einer Methode namens Merge zu machen und mit einer Methode mit der Bang Method, also mit Merge Ausrufezeichen. Der Unterschied ist, dass die mit dem Ausrufezeichen hinten dran das destruktiv macht. Das heißt, die nimmt den das Objekt, auf dem du die Methode aufrufst und tut die das zweite Objekt da rein mergen. Und wenn du das ohne Ausrufezeichen machst, dann return das ein neues Objekt. Was natürlich bei großen Hashes und so weiter dazu führen kann, dass du halt viel Memory Overhead hast, weil dann halt ständig dein Garbage Collector am Aufräumen ist, weil du halt ständig große neue Objekte generieren musst. Darum geht's im Endeffekt in dem Artikel so ein bisschen, wie sieht die Performance aus, was kann man machen, und der hat es halt mal so ein bisschen ausprobiert und gemessen und stellt sich raus, ist schneller mit destructive merges, aber normal muss man sich halt überlegen, ob man das haben will.
Okay, Low Background Steel habe ich auch übersprungen. Ist ganz interessant, es gibt Stahl, der so gegen Ende des Zweiten Weltkriegs hergestellt worden ist. Und der ist eigentlich recht begehrt, weil nachdem Hiroshima und Nagasaki atombombardiert wurden quasi, ist die Background Radiation so und auch durch die ganzen Nuklearwaffentests, Nuklearwaffentests im Kalten Krieg, ist die Hintergrundstrahlung so grob 7% hochgegangen, so unter allen radioaktiven Elementen. Bedeutet, wenn du heute Stahl herstellst, hat er halt diese ganze blöde Hintergrundstrahlung irgendwie automatisch mit drin. Bedeutet, wenn es darum geht, so hier Nukulardetektoren zu bauen quasi, dann ist es ziemlich doof, wenn dein Stahl schon strahlt, den du da irgendwie für verwenden willst.
Stahlstrahl
ist auch ein geiler Titel. Ja. Auf jeden Fall gibt es dann immer noch den Stahl, den man da vorgefertigt hat, der davon nicht so wirklich betroffen ist, weil da nichts reingestahlstrahlt hat. Und da gibt es einen Wikipedia-Artikel drüber und das fand ich cool, dass wir irgendwie so alten Stahl haben und wir könnten keinen neuen Stahl bauen, der nicht mehr versaut ist. Stahlstrahl. Schön.
Sehr gut.
Genau. Bam. Nächstes. Wo sind wir denn hier? Ich wieder. Ups. Nukularbombe. Ich habe ja schon besprochen, dass fast eine Nukularbombe nukularbombardiert ist. Ganz am Anfang. Und das ist in so einem Geheimdokument, dass sie declassified haben und es stellt sich heraus, dass rein zufällig mal so ein Flugzeug, das Nukularbomben geladen hatte, in einer Air Force Base in Goldsboro an der Ostküste der USA, so hätte entlang fliegen sollen und blöderweise ist es kaputt gegangen und eine Wasserstoffbombe ist aus Versehen rausgefallen.
Aus Versehen.
Und ist in North Carolina in ein Feld gefallen. Und am Fallschirm, so bombenmäßig, so. Und blöderweise. Und das Krasse ist, dass es normalerweise in so diesen Pharo-Bomben 4 Sicherheitsmechanismen gibt, dass das Ding nicht hochgeht. 3 haben nicht funktioniert.
Deswegen haben wir 4.
Richtig.
Wenn ihr irgendwie Security-Dinge tut,
das ist schon ziemlich hart. Bedeutet, die haben eine Wasserstoffbombe aus Versehen, also denen ist irgendwie das Flugzeug hops gegangen, die Wasserstoffbombe ist gefallen und 3 von 4 Sachen haben nicht reagiert, die eigentlich hätten reagieren sollen. Bedeutet, die hätten fast eine Wasserstoffbombe an der Ostküste einfach mal hochgehen lassen. Was ziemlich unschön gewesen wäre.
Hätte bestimmt cool ausgesehen.
Ja.
Wahrscheinlich schon, aber.
Wahrscheinlich schon. Und wir haben es, die 4 Megatonnen, also ungefähr so 4 Millionen Tonnen TNT, was schon ziemlich fies wäre. Und hätte das die wirklich hochgejagt, dann wäre der tödliche Fallout, also der Nuklear-Fallout über Washington, Baltimore, Philadelphia und eventuell sogar bis New York City hoch.
Was ja, wahrscheinlich. Also das
ziemlich scheiße gewesen wäre. Deswegen würde ich sagen, lass uns besser nicht mit Nukularwaffen durch die Gegend fliegen.
Nicht mit Nukularwaffen rumspielen.
Nur tragen? Oder wie, was machst du?
Fahrrad.
Keine
hinten auf dem Fahrrad.
Keine Nukularwaffen.
Hinten auf dem Fahrrad, aber nur mit Helm.
Okay. Dann machen wir das so. Hinten mit Fahrrad, nur mit Helm und noch was?
Nee, passt schon.
Okay.
Dann, ich denke, das ist, obwohl du bist ja der Security-Mensch, aber das denke ich soll gehen, oder?
Ja, also sobald du einen Helm auf hast, wichtig, wenn du auf den Spielplatz gehst, Helm abnehmen, weil ansonsten erhängst du dich.
Richtig.
Ist so.
Richtig.
Deswegen steht immer auf den ganzen Spielplätzen.
Aber auf dem Fahrrad Helm anhaben, sonst explodiert die Nukularbombe.
Ja.
Richtig.
Also, okay. Muss schauen, bist du auf Spielplatz? Ja, nein. Fährst du mit Fahrrad? Ja, nein.
Hast du eine Nukularbombe? Ja, nein. Ja. Das ist so ein Entscheidungsbaum. Ja. Das Blöde ist, wenn du auf dem Spielplatz mit einer Nukularbombe bist,
Verloren.
Was ist dann? Du brauchst entweder einen Helm, damit sie nicht explodiert, oder du ängst dich, oder beides.
Ja.
Also am besten nicht. Willst du mit dem Spiel mit einer Nukularbombe auf den Spielplatz gehen? Nein.
Wahrscheinlich ist es eine schlechte Idee. Da kann nichts Gutes bei rauskommen. Wo nur Gutes bei rauskommt, ist ja Scott Adams, weil der hat auf businessinsider.com seine Lieblingsdinger gemacht.
Seine Lieblings-Dilbert Comics.
Richtig. Makefu, erzähl doch mal was.
Genau. Und er hat seine 10 Lieblings-Dilbert Comics rausgesucht und er hat super sciencey irgendwie darüber geschrieben, warum die jetzt die lustigsten sind für ihn. Und du kannst auch einfach nur die Comics lesen und dann dich darüber freuen, dass die ganz schön lustig sind. Ja, das können wir jetzt machen und keiner kann zuschauen, wie wir sie lesen, aber auch nicht. Machen wir weiter, weil das ist sehr lustig und wer Dilbert nicht mag, der ist komisch.
Richtig, seltsam. Schämt euch. Mhm.
Wir haben da vor einer Weile schon mal drüber geredet. Ich glaube, der Mark hat es mal angesprochen und zwar das Futuroscope Gem.
Kommt gut.
Was so eine Implementierung von diesem Futures Concurrency Pattern in Ruby ist. Ich habe das hier als Lesefu, weil ich sagen muss, dieser Code, der ist wirklich gut zu lesen. Ich habe mir den mal durchgeguckt und so innerhalb...
Das ist auch recht wenig, ne?
Ja, es ist erstaunlich wenig. Die machen auch sehr klugen, die nutzen auch sehr klug bestimmte Klassen aus...
K-L-U-K.
Genau, K-L-U-K aus der Standard-Library, die Ruby eh schon mitbringt und benutzen da halt irgendwie Threaded Blocking Queues... oder Thread-Safe-Blocking-Queues zum Beispiel und so weiter. Und das ist ziemlich cool, muss ich sagen. Und den Blogpost, wo das mal erklärt wird, dieses Pattern, verlinke ich gleich mit, ist auf jeden Fall ziemlich cool. Also wenn man sich mal für, wie vorhin schon angesprochen, Multithreaded-Programmierung in Ruby interessiert, kann man sich das mal angucken, weil ist cool und ist super und es hat auch alle grünen Buttons, die es gibt. Das hat irgendwie die aktuelle Gem-Versions, das hat irgendwie den Travis CI-Button, der grün ist, Code Climate, Coverage, Dependencies, alles grün. Deshalb ja. Super.
Das macht super Sinn auf jeden Fall.
Und ist halt so wenig Code, dass man das irgendwie mal eine halbe, dreiviertel Stunde durchlesen und verstehen kann. Was ich ziemlich cool finde. Jo.
Finde ich gut.
Ja, und Leuchtbärchen-Anhänger am Ranzen. Warum auch immer, hat gerade der Chat gesagt.
Warum?
Warum?
Warum sagt der Chat
warum?
Sowas?
Chat, hör auf damit.
Why you so saying that?
Ist das so verrückt, Chat. Mimimi der Woche. Pleidi.
Fang doch einfach Pleidi, an zu weinen.
Fang doch einfach mal an zu weinen.
Ja, ich habe jetzt vor ein paar Wochen schon, das ist jetzt auch schon Ewigkeiten her, auf iOS 7 abgedatet.
Holy fuck, Nazi.
Was? Keiner macht das.
Notezi.
Genau. Und seitdem funktioniert mein Note-Taking, also mein Dropbox-Client, mit dem ich meine Markdown-Files editiere und meine Notizen für diese Sendung und so mache, unterwegs funktioniert da nicht mehr. Irgendwie kann ich nicht mehr richtig...
Moment, du machst Notizen unterwegs?
Ja.
Oh Gott, ich komme mir so unvorbereitet vor.
Ja, nee, weißt du, das ist, wenn ich meine Feeds unterwegs lese und entdecke einen interessanten Artikel, dann paste ich den da halt rein. Damit ich es nicht vergesse, weil sonst vergesse ich es. Und dann wäre blöd, dann wüsste ich nicht, worüber ich reden soll und so.
Weißt du eh nicht.
Jedenfalls habe ich da bis jetzt Notezi für verwendet. Ja, Felix, komm, jetzt lach mal.
Das ist einfach zum Scheitern, ne?
Ja, und das ist sehr... sehr nervig, weil es irgendwie nicht mehr richtig tut unter iOS 7 und deshalb habe ich mir jetzt was anderes gesucht und bin bei Nebulous Notes gelandet. Was ganz cool ist, weil da kann man so Makros definieren und dann zum Beispiel sagen, ich habe jetzt hier in meinem Clipboard einen Link und wenn ich dieses Makro jetzt anklicke, dann macht er mir da sofort einen Markdown-Link draus und so. Das ist ganz cool. Also ich kann einfach sagen, hey, ich tippe jetzt irgendwie ein Wort an, selektiere das, klick eins von diesen Makros, was man dann im UI so browsen kann, und der macht mir dann Markdown-Link draus oder andere Geschichten. Das ist ganz cool, wenn man das unterwegs auf dieser Krepeltastatur auf dem iPhone nicht alles tippen will. Kostet irgendwie, ich weiß gar nicht, 3,60 oder so. Ja, Notezi war auch ganz nett, aber ich kann da keinen Text mehr ordentlich selektieren, ich kann da nicht mehr ordentlich einen Cursor irgendwo hinspringen und irgendwie funktioniert es nicht mehr richtig, deshalb böses Notezi. Und kam seitdem halt auch kein Update mehr. Ja.
Unglaublich.
Hey.
Ja. Soll ich gleich weitermachen mit heute?
Ja, mach gleich weiter.
Du hast doch einfach die meisten Sachen.
Ja, bei dem Raspberry Pi, dem ich da zum Media Center umfunktioniert habe, ist das Filesystem auf der SD-Karte ist hops gegangen.
Man muss vielleicht einen Kernel kompilieren.
Ja, vielleicht hättest du mal Butterfest benutzen sollen.
Vielleicht hätte ich Butterfest benutzen sollen.
Ja, weil der hat irgendwie dieses ganze Checksumming dabei.
Ja. Was sagt dir dann deine SD-Karte? Nee, ist hart kaputt.
Nee, ich bin vielleicht auch selber schuld. Ich hatte den Prozessor übertaktet und es kann dadurch irgendwie sein. Ich weiß nicht, wie das
Filesystem verreckt.
Ich weiß nicht, wie das technisch zusammenhängt, aber es kann sein. Ich
glaub, das hängt technisch nicht zusammen.
Nicht? Ja, dann ist einfach so das Filesystem verreckt. Jedenfalls hat sich das irgendwie, weiß ich nicht, es ging einfach nichts mehr. Man hat ihn gebootet, nach jedem dritten Boot hat er seine kompletten Einstellungen vergessen, musste man neu machen.
Ja, das hört sich nach Read-Only-File-System an, nur dass du es nicht mitbekommen hast.
Plugins gingen nicht mehr und so. Das kann schon sein. Also auf jeden Fall, irgendwie war das korrupt. Ich habe das jetzt mal neu und Updates gingen auch nicht mehr. Also er hat dann immer gesagt, hey, ich lade jetzt mein Update runter und start mal neu, damit du das Update installieren kannst. Und dann...
Er hat quasi diese ganzen Changes in seinem Raum gemacht und also beziehungsweise in dem Buffer, der sonst auf die SD-Karte schreibt,
dann
hat er einfach nicht gemacht.
Ist kaputt gegangen. Also ich habe es jetzt wieder neu installiert, habe dann nochmal ein aktuelles Image drauf geflasht, habe dann gleich noch ein DD-Clone auf eine zweite SD-Karte gemacht, dass man ein Backup hat.
RAID quasi.
Ja, so ein
Soft RAID.
Ja, Soft RAID.
super Soft RAID.
Microsoft RAID.
Cold Soft RAID. Backup.
Cold Fusion Red Soft.
Cold Fusion super freie Energiemaschinen Soft Rate Bonus Solution.
Jupp. Jedenfalls aktuell tut's wieder. Ich werde es mal weiterhin beobachten, aber es ist sehr nervig, wenn's nicht tut, weil irgendwie ist alles dann kaputt.
Problem ist ja, dass das Media Center irgendwie zu viel Shit macht, dass du nicht einfach Sachen Read-Only schreiben kannst, beziehungsweise Read-Only machen kannst.
Nee.
Lame.
Ja. Aber wie gesagt, aktuell tut's wieder, mal neu installieren geht auch relativ schnell. Ich find's halt ein bisschen kreblich, dass so OpenELEC nicht mal irgendwie auf ihrer offiziellen Webseite Builds anbietet, die man sich runterladen kann, sondern ich baue's doch selber, installiert da doch mal
die komplette... Bild dir doch deine Meinung.
Ja, nee, genau, bild dir doch deine komplette Cross-Plattform, Cross-Compile-Toolchain oder lad's von irgendwelchen Third-Party-Seiten runter. Das ist halt irgendwie ein bisschen... Ja, aber ansonsten, es tut wieder. Immerhin das. Er ist gefühlt auch ein bisschen schneller geworden auf dem Raspberry Pi, aber nur gefühlt.
Wahrscheinlich ist es nicht schneller.
Wahrscheinlich ist es vielleicht schneller im Vergleich zu dem Krepelzustand, in dem es vorher war.
Achso, wenn ihr wissen wollt, ihr seid auch in so einem Nirvana und ihr wisst nicht, ob irgendwie die Buffer jetzt gerade schon geschrieben sind oder nicht, macht ihr einfach Sync auf der Command-Line. Dann
macht er HDNF-Sync und dann bam.
Genau, und dann macht er nämlich komplett alles wegsynken. Und das ist ein gutes Gefühl, wenn man das auch auf seinem normalen Computer macht.
Es einfach macht das so krunk.
Ja.
Das ist so wie die Gauss früher, den Bumm am Monitor.
Ja, den Entmagnetisierknopf am Röhrenmonitor.
Genau, das ist genau das gleiche Gefühl einfach. So, es fühlt sich richtig an. So, das, was du gerade gemacht hast, ist auf jeden Fall irgendwo fest.
Ja. Richtig.
Und halt nicht, wenn
macht
man scheiß kräftigen SD-Karten-Shit hat.
Außer, also natürlich nicht irgendwo fest, weil deine Krepel Festplatten-Firmware natürlich aus China kommt und dann sagst du zu der, synkt es mal, und dann sagt die, ja klar, hab ich gesynkt.
Fuck you.
Lol. Fuck you, und dreht sich um und so, ja, jetzt nicht mehr, schau mich die Bits hin, du. Und dann hat es eigentlich nicht
wenn
gesynkt.
Du so zum Beispiel so hybride Platten hast, dann weißt du ja nicht, wo es ist. Vielleicht ist es wahrscheinlich irgendwo auf dem Controller noch. Und die SSDs, das ist halt irgendwie vielleicht... Und die sagen, die machen es halt auch irgendwie selber, aber dafür ist es schnell. Muss man auch sehen.
Jo.
Musst du mal sehen, was du haben willst. Nämlich schnell.
Jo.
Willst du mal haben.
Jo. Schnell.
Genau. OTR und 1+.
Ja, also ich benutze ja diesen furchtbar hässlichen, schrecklichen Instant Messaging Client 1+ auf dem iPhone.
Warum tust du das auch?
Weil ich noch keinen tolleren, schickeren gefunden habe. Tatsächlich. Die sind irgendwie alle kaputt. Und furchtbar teuer und furchtbar kaputt. Gleichzeitig. Und ich habe da tatsächlich ein Problem. Es gibt immer wieder so komische Leute, die dann so Standard OTR-Encryption in ihrem Instant, Jabber Instant Messenger anmachen.
Das kann ich ja gar nicht verstehen.
Nee, ist ja total. Das Blöde ist, theoretisch kann mein Messenger auf dem iPhone, kann das eigentlich, gegen in a Purchase, was irgendwie unendlich viel Geld kostet. Also ich glaube, da zahlst du 15 Euro, dass du OTR machen kannst. Habe ich eigentlich keinen Bock drauf, weil so sehr ist es mir, das ist mir dann auch nicht wert. Das Problem ist, der sagt der Client aber irgendwie, wenn es da zu einem Key Exchange kommt, der sagt ja, oh, ich könnte das eigentlich, und dann kommt bei mir die ganze Zeit OTR-Krepel an. Und mein Client macht dann irgendwie so eine Notification und sagt, möchtest kaufen?
Fuck you!
Und ich so, fuck you, nein! Und dann muss ich halt jedes Mal schreiben, kein OTR, mach bitte aus, geht gerade nicht. Und das ist doof. Ich
weiß gar nicht, wie das bei mir ausgeht.
Weiß ich nicht.
Ich benutze das was nicht.
Aber ist auf jeden Fall...
Krepelsoftware.
Ja, ist Krepelsoftware und ist doof.
Richtig. ButterFS gibt's noch. Der Makefu würde da gerne weinen drüber.
Ja, ich würde ein bisschen weinen drüber, weil... Also ich hab's selber nicht kaputt bekommen, muss ich sagen. Aber ich hab's mir angetan, die Mailingliste, die Kernel-Mailingliste mir reinzuziehen.
Und alle...
Und holy shit, das ist einfach überall kaputt die ganze Zeit. Und ich hab echt Angst, das jetzt zu benutzen. So, ja, die sagt so, ja, Stackrace, wenn du irgendwie in Subvolume ein anderes reinschiebst. Und irgendwie Kernel-Ups. Oder irgendwie Kernel-Ups, wenn du, was weiß ich, ein Subvolume erstellst, das gemountet ist und dann das ganze Ding unmountest und löschst. Oder, nee, du unmountest es nicht, sondern du löschst das Subvolume, dann auch Kernel-Ups.
Einfach Kernel-Ups.
Einfach die ganze Zeit und ich habe jetzt echt Angst. So ein bisschen jedenfalls. Weil ja. Ich glaube, es macht ganz viel richtig und es kann voll viele coole Sachen. Und
hin und wieder geht alles kaputt.
Hin und wieder explodiert es.
Ich glaube, ich darf mir auch nicht die Linux-Kernel bei den Mist reinziehen, weil dann habe ich noch mehr Angst einfach.
Ja, das ist ja generell, weil du hast ja Angst, dass du irgendwie auszusehen was hinsenden könntest und dann nachher beschimpft dich Linus.
Also, ups.
Er ist auch geil. Du könntest damit voll die Leute trollen, indem du einfach da irgendwelche Fake-E-Mail-Adressen von anderen Leuten eintippst und dann Linus beleidigst. Das ist auch eine Art und Weise, wie man Denial of Service machen kann.
Mach das doch einfach so.
Oder auch nicht.
Jedenfalls auch das Linux-Mailing-Listen-Tool ist schon echt awesome. Also, du hast nichts irgendwie mit im Web reingehen und sagen, dass du die jetzt abonnieren willst. Sondern du musst halt echte E-Mails an Leute schicken
und die müssen dich eintragen von Hand.
Die müssen dich quasi von Hand eintragen. Wahrscheinlich geht's auch irgendwie automatisch und du musst irgendwie so einen Super Security Code dann zurückschicken und so. Das ist schon echt High-Tech-Shit. Aber cool irgendwie.
Holy fuck, wir haben einen 502er statt dem Bad Gateway, statt dem Flatter-Button auf unserer Homepage. Fuck.
Ist nicht gut, oder? Jetzt können die Leute uns nicht flattern, was wir machen, holy crap.
Ja, 502 Bad Gateway Nginx. Gut, Flutter ist down. Schön.
Nicht so praktisch.
Wo sollen wir jetzt die ganzen Cash Moneys herbekommen?
Cash Money Flow,
bitte. Ihr könnt uns einfach Geld schicken.
Genau, per Post.
Ihr könnt uns auch Bitcoins schicken.
Nee, schickt uns einfach Geld per Post.
Wir werden es in Hühnchen umwandeln.
Ich glaube, der Ingo hat da seine...
Können wir das als Service anbieten, Geld in Hühnchen umwandeln?
Ja. Wenn die Leute das Hühnchen nicht haben wollen.
Dann das kriegen ja auch wir.
Holy fuck, der Ingo hat da eine 0700-Nummer drin. So ein Schlingel.
Ein Schlawiner. Ist egal. Pix. Und zwar habe ich einen und das ist Pocketcast. Da hat der Flydi mir irgendwann mal nachts, was der Flydi halt so macht, geschrieben, irgendwas Pocketcasts. Und ich hatte mir Pocketcasts 3 schon gekauft, irgendwann mal, und das war so mäßig, fand ich.
Also
ging
ist ein
so.
Podcast-Client.
Ist ein iOS-Podcast-Client und auch ein Android-Podcast-Client wohl. Und Pocketcasts hat die Version 4 rausgebracht und Pocketcast 4 ist total krass gut. Erstmal unterstützen sie das iOS 7 Auto-Download-Geschichte. Mhm. Also ich habe mit allen Podcast-Clients, die ich bisher versucht habe, mit dem Instacast, mit Downcast.
Sorry,
Compliance haben wir in.
Ist immer noch so.
Ist dunkelgrün, ist okay. Habe ich immer Probleme mit irgendwie einem Podcast gehabt. Nämlich Invest Talk, was eigentlich ein ganz cooler so Finanzdingens-Podcast ist, der hat niemals fucking refreshed. Also ich habe keine Ahnung, irgendwie da irgendwas nervt. Der Ruby Rogues Podcast braucht ja normalerweise 18 Sekunden, bis der sein fucking RSS-Feed lädt. Yep. Bedeutet, alle, die das direkt machen, geht auch nicht, ist auch alles kaputt. Und ich muss dann immer die manuell refreshen, das war mir alles zu doof. Und dann hat mir das neue Instacast, ich fand es total hässlich, das neue Skin, wo sie ihre iOS 7 Neuerungen und ich kam dann irgendwie nicht mehr so richtig mit klar. Und ich habe mir dann einfach mal Pocketcast nochmal angeschaut. Das war dann irgendwie gratis. Also entweder war es ein gratis Update oder das war nur eine Promo und das war irgendwie zu der Zeit einfach gratis. Auf jeden Fall bin ich total damit zufrieden. Lädt alles runter, ohne dass ich mich drum kümmern muss. Hat exakt die Bedienoberfläche, die ich eigentlich will. Hat einen Sleep Timer, der funktioniert, was ich auch recht häufig benutze. Und er hat wohl auch irgendwie so einen er hat quasi Server, die Podcasts für dich abonnieren und dann musst du nicht irgendwie den Krebel selber abholen, jo. Sondern es ist einfach über Magie. Und ja, kommt gut.
Also ich benutze immer noch Downcast. Ist nicht der hübscheste Client, aber macht, was er soll.
Ja,
nee, ist cool. Also ich habe den halt vor ungefähr Jahren irgendwann mal installiert und da kommen ständig Updates raus und es ist halt nicht so wie bei irgendwie Instacast, dass du jedes Mal alle halbe Jahre neue Version rauskommt, die dann volle, was weiß ich, paar Euro kostet.
Ja. Also ja. Das Pocketcast sehe ich jetzt gerade kostet 4,50 im Apple Store und 3,13 im Android Store. Und ist cool, ist auch Universal übrigens beides. Also man kann es, er synkt auf jeden Fall im Netz über so Cloud Magic. Mhm. Und ich habe es auf meinem iPad Mini und auf dem Handy drauf und dann machst du es auf und dann zwei Sekunden später hat er dann alles kapiert, was richtig und falsch ist. Und ja, also mein Pick, Pocket Casts, finde ich dufte.
Das ist doch schön.
Bam. Flydie, OSX Wi-Fi Diagnostics App.
Wusste ich auch nicht. Ich habe letztens mal so das Bedürfnis gehabt, die WLAN-Ausbreitung in meiner Wohnung so ein bisschen auszumessen und habe dann noch zu einem Tool für Micro 10 gesucht. Stellt sich raus, kommt schon mit, wird mitgeliefert. Und ja, da gibt's nette Tools, womit du halt einfach mal dein WLAN scannen kannst. Der zeigt dir dann auch an, welche anderen Geschichten auf dem gleichen Kanal laufen. Du kannst da ein bisschen den scannen lassen und dir Tipps geben lassen, was du denn mit deinem WLAN anders machen sollst. Du kannst da ein bisschen rumlaufen und dann live gucken, wie sich deine Signalstärke verändert und was man halt sonst so mit so einem WLAN-Scanner machen kann. Ja, ist ganz nett und ist eingebaut.
Sagt er dir auch direkt die Passwörter für die Easyboxen und so?
Nein.
Lame.
Also das ist das Mindeste, was man erwarten kann.
Jetzt mal ehrlich, ja. Warum heißt das Ding sonst Wi-Fi-Scanner? Er sagt dir, okay, hier sind die Passwörter.
Richtig, das ist von Apple, das sollte eigentlich einfach funktionieren.
Yeah, it just
nicht,
works. Egal,
nicht,
wo du bist.
Wie ist denn dein WLAN-Passwort? Nee. Findest du einfach selber raus.
Du weißt doch, was fucking
ist. Inject doch ein paar Pakete, ist doch nur WEP.
Nee, es ist Easybox. Du sagst einfach, ja, das ist MAC-Adresse, oder? Das ist Passwort, das ist doch logisch.
Richtig, muss man sich nicht mehr merken.
Nee, steht doch in der MAC-Adresse, das Passwort. Mhm. Ja.
Ja.
Genau. Ah, schlimm. Okay.
So, ich habe zwei, und ich mach eins nach hinten. Obwohl, nee, es passt dazu.
Nö, was kommen ab?
Genau, in den letzten Kommentaren wurden wir darauf hingewiesen, dass Arch Linux doch einen Installer hat, wenn du nicht den Snapshot nimmst, was das normale Installationsmedium ist. Ich habe es mir angeschaut. Tatsache ist, dass Arch Boot quasi so ein Bonus-Fricke-Software ist, die du aus Testing runterladen kannst und dann kannst du dir deine eigenen Images bauen. Und in Arch Boot hast du den alten Installer mit dabei. Das heißt, der alte Installer ist immer noch quasi verkrebelt. Wenn du dieses Arch Boot quasi ist wie so eine Distribution, wo du dann ein bisschen mehr Bonus-Features bei der Installation hast. Und ich habe den Installer ausprobiert und der ist echt scheiße. Ich kann mich gar nicht dran erinnern, dass der so kacke war.
Ich habe es irgendwie schon länger nicht mehr installiert. Das war ja früher immer dieses /arch/setup.
Ja, genau, arch/setup, genau. Und es sieht immer noch so aus. Und das war damals schon echt scheiße. Wenn ich muss sagen, ich würde es jetzt auch lieber von Hand installieren, weil du irgendwie zwei Skripte hast. Du hast arch change root und arch oder packstrap heißt es. Und eins installiert dir in Ordner rein und eins change root dann, dass du da den Rest machen kannst.
Und du musst dann halt aber so manuell. Also
das sieht so
der andere einfach. Installer.
Ja, das ist der Installer, der Ur-Installer.
Ja, genau. Den fand ich immer.
Der ist echt, also ich finde, der ist schon echt komisch. Und der,
also er ist krebliger als alle anderen Installer, die ich irgendwo gesehen habe. Aber so, keine Ahnung, Anaconda war der von Fedora, glaube ich.
Genau, also es gibt, also alle anderen haben eigentlich einen bunten Installer.
Einfach
und
mal mehr
Arch Linux hat einfach keinen Installer. Immer noch nicht, auch wenn Arch Boot den Installer dabei hat. Genau, wollte ich nur mal ansprechen. Und dazu habe ich gefunden, es gibt ein Paket bei Arch Linux, nennt sich Arch Wiki Lite, was quasi das Wiki von Arch Linux dabei ist, weil du bist immer gefickt, wenn du kein Wiki hast.
Richtig. Wenn du Arch Linux irgendwas geht ja nicht. Dann machst du irgendwas und dann sagt er dir, ja, sorry, ich kann leider gerade X nicht starten, weil irgendwas.
Oder so, ja, ich bin im Installieren und du hast kein Internet, was keinen Sinn macht, weil du brauchst immer Internet zum Installieren. Aber stell dir vor, du hast quasi keinen zweiten Computer daneben, wo du das Wiki aufmachen kannst. Dann hast du das Wiki Lite und das ist in der Standarddistribution mit dabei. Das heißt, du kannst dann sagen, Wiki Search Install und dann kriegst du die erste Seite, die Fucking Insta-Seite und der kann die dann einfach hart aufmachen.
Ich weiß nur, wie hart es damals war, als du noch als ich keinen Router hatte, sondern einfach mit PPPoE direkt am DSL-Modem hing und das da direkt eingeben musste. Yes. Und dann geht Arch Linux nicht und du kannst nichts machen, weil du hast kein Internet.
Yep.
Und heutzutage hast du irgendwie ein Handy, wo du so, oder ein Tablet sogar teilweise, wo du einfach das fucking Wiki drauf hast. Ja, hier ist einfach. Plöbbede, plöbbede, plöb.
Ja, genau. Früher ist immer einfach so. Mal plöbbede, plöb. Ja, früher, ich kann mich noch an Zeiten erinnern, wo wir auf einer LAN bei einem Kumpel waren und der hatte nur einen Switch, der hatte nur einen 100 Mbit Hub, aber keinen Switch oder sowas. Und da ging es irgendwie bei 1 und 1, dass man sich mit dem gleichen Anschluss mehrfach eingewählt hat. Mhm. Und damit wir dann alle Internet hatten, weil wir ja zu doof waren, irgendwie einen NAT und Scheiß einzurichten, haben wir einfach die ganze dem seine Credentials und die Einwahlsoftware und das PPP-Zeug einfach auf allen Rechnern eingerichtet, sodass sich je alle gleichzeitig einwählen konnten über den Hub aufs Modem und shit.
Ja.
Good old times.
Ah, auch schön. Ich kann mich auch erinnern, wie es dann immer so um, keine Ahnung, wenn du dann um 9 die Idee gehabt hast, so, oh, der Arch Linux Download ist fertig. Installiere ich es jetzt noch?
Nee.
Und dann installierst du aber doch halb 4 Uhr morgens.
Aber so war einfach richtig, fucking so einfach wahre so Geschichte.
Am Wegschlafen. So, fuck, muss das Dateisystem neu.
Irgendwie ich brauche Donnerkrypto. Shit.
Schön. Hast du am Ende der Nacht, das ist ein halb funktionierender Desktop, aber ohne Hardwarebeschleunigung.
Und im Grub musste er am Anfang immer noch die Boot gemacht.
Ja, ansonsten macht er Grub.
i8024.1 Bux irgendwas, fuck shit. Und denkst du so, oh
so,
nee.
So, Kernel Linux. Komm, hör doch mal auf, bitte.
Ja, ich hatte eine Zeit lang, konnte ich mal den Grub aus dem Kopf raus nur mit den Commands booten.
Ja, ich aber auch.
Es sind 3 oder 4 Lines, irgendwie Kernel und dann Root und dann irgendwie, ich weiß gar nicht.
i8042 Nomux, das war's.
Ja.
Richtig, was man halt so, natürlich machst du.
Was man halt so macht.
Was man halt so macht. Ah, Gott, war das gut.
Good times.
Richtig.
Ja.
Und dann fragen die Leute, warum kennst du dich so gut mit Computern aus?
Ja.
Weil ich um 3:30 Uhr morgens völlig übernächtigt versucht habe, Grub blind einzustellen, weil mein Display nicht ging.
Ja, keine. Ja. Das ist auch mal geil. Ich hab's mal geschafft.
Ich hab den Framebuffer angemacht. War eine dumme Idee.
Ja. Nee, ist auch mal geil. Ich hab's mal geschafft, aus Versehen, die glibc zu deinstallieren, zu einem Zeitpunkt, wo ich, zu einem Zeitpunkt, wo ich eine Schulung hatte, deswegen irgendwo in einer fremden Stadt ohne Internet im Hotel saß. Und dann musste ich irgendwie von CDs, die ich irgendwo noch gefunden hab, irgendwie von der CD booten und dann irgendwie krampfhaft versuchen, die glibc zurückzuspielen, weil halt nichts mehr ging. Ja, das war so, oh, ich benutze Slackware und mein Paketmanagement warnt mich nicht, wenn ich die glibc entfernen will.
Hab die nicht so, echt.
Ja. Goddammit. Ja, Slackware. Fuck you, Slackware. Diese Nacht hat mich bis heute traumatisiert. Aber ja. Soviel zum Thema. Soll ich weitermachen?
Mach doch.
Ich habe ja jetzt letztens auf iOS 7 abgedatet, wie ich schon erwähnt hatte. Und ich habe bis jetzt so Tweetbot benutzt, aber dann haben irgendwie manche Sachen haben irgendwie plötzlich nicht mehr funktioniert, so Leute anblocken. Oh, ich hatte vor einer Weile irgendeinen Hörer auszusehen, weil er mich zugespammt hat, mal geblockt, den wollte ich jetzt dann mal wieder anblocken. Ging halt nicht über den Client und andere Geschichten und zudem sieht es jetzt halt auf iOS 7 einfach alt aus. Und ich will ja keinen Client, der alt aussieht, sind wir mal ehrlich. Ich habe mir jetzt mal Twitterific 5 installiert und das ist ziemlich cool. Also das sieht nativ aus, benutzt sich schön. Man kann auch da so Bonus-Features einstellen, dass der nachts die Farben invertiert, weil irgendwie weniger Krebs für die Augen. So.
Redshift.
Der macht dann einfach komplett invertierte Farben. Nicht nur Redshift, sondern halt irgendwie keinen weißen Hintergrund, sondern halt, ja. Und funktioniert ziemlich gut, ist ein relativ hübscher Client und kann man alles Mögliche mit einstellen und tut, ja.
Viel praktisch.
Genau.
Magic.
Ist ganz nett. Ich glaube, jetzt von jetzt an muss ich die restlichen Picks allein machen, oder?
Tja, ja. Sind gelaufen, Fleidi.
Nee, ich nehme den letzten.
Du nimmst den letzten.
Ich claim den.
Gut, dann machen wir das mal kurz durch. Nord ist eine ganz nette Ruby Library, die auch von dem Autor wie heißt dieses Buch? Confident Ruby. Von Confident Ruby geschrieben ist. Das ist so eine kleine Bibliothek, mit der man Null Objects in Ruby bauen kann. Das sind halt Objekte, die eigentlich nichts machen, aber du kannst dann halt hier sagen, sagen, hey, mach das mal, das ist ein Black Hole Objekt, da kannst du dann alle möglichen Methoden aufeinander aufrufen und es macht einfach nichts. Mhm. Oder andere Geschichten, oder du kannst irgendwie so Standard Conversions aktivieren, dass die standardmäßig an sind. Das heißt, wenn du da ein to underscore s aufrufst, dann gibt es einen leeren String zurück und so weiter. Wenn man einfach mal irgendwo das Bedürfnis hat, ein Verhalten auszulösen, wo ein Wert, der normalerweise nil wäre, einfach nichts macht, dann wäre es halt geschickter, statt da immer auf nil zu checken, einfach ein Null-Objekt reinzuwerfen, weil macht den Code übersichtlicher und macht die ganzen Nil-Checks weg und so weiter. Und genau das macht Nord und ist ziemlich cool. Also kann man für das benutzen und kann man mal den Code lesen, weil Code lesen macht ja klug, haben wir gelernt.
Haben wir es gelernt?
Ja. Nicht? Nevermind. Ist, glaube ich, auch unter einer guten Lizenz. Ist MIT-lizenziert. Ha. Deswegen super, super verwendbar und total gut und alles Mögliche.
Macht auf einmal alles Sinn.
Alles ja. MIT.
Genau. Und was ich noch habe, ist binding.rebel. Ich benutze ja normalerweise Pry. Da habe ich schon ein paar Mal gepickt, um irgendwie mich mal in Code, eine interaktive Shell innerhalb von Code, von irgendwelchen Code-Geschichten zu bekommen in Ruby. Manche Leute wollen das jetzt allerdings nicht, wollen da die ganzen Abhängigkeiten von Pry nicht und sonst was. Und binding.rebel ist praktisch so ein Wrapper, der das alles außenrum macht und der halt auch das IRB, was mit Ruby standardmäßig mitkommt und so weiter, supportet. Und da hat man halt dieses Feature auch, aber mit anderen Rappel
Dingen,
die Dinge. Sowas können.
Einfach mal Dinge rappeln.
Mit andere Dinge rappeln.
Einfach mal andere Dinge rappeln, genau. Und du kannst halt hier irgendwie binding.rappel.irb oder sonst was ausführen und der macht's einfach. Genau. Ist ganz nett. Kann man mal benutzen, wenn man irgendwie sowas zum Debugging benutzt. Und mein letzter Pick, die anderen verschiebe ich auf nächste Woche, sonst wird es hier noch zu lang. Mein letzter Pick ist, ihr glaubt es kaum, Wake on LAN. Ich habe jetzt irgendwie nach Jahrzehnten Computerbenutzung habe ich Wake on LAN entdeckt und find's total gut.
Fuck me.
Was wakest du denn on LAN?
Ich wake on LAN meinen Server. Also das ist praktisch der Use Case ist, ich lieg abends im Bett und denke, oh, ich könnte jetzt noch einen Film gucken, bin aber zu faul aufzustehen, in den nächsten Raum in mein Büro zu laufen und einen Server anzumachen. Und dann mache ich halt eine Wake on LAN App auf und drück da drauf.
Also XBMC kann das einfach so...
Das ist aber kein XBMC. Ja, mein Server, der verbraucht halt schon seine 60, 70 Watt.
Mac Mini.
Und
passt aber halt auch keine 1000 Terabytes rein.
Ja. Das stimmt allerdings.
Ja. Und ich habe meinen Server jetzt halt so konfiguriert, dass der nachts irgendwann um eine Uhrzeit, zu der ich ihm zu 99% schon schlaf, fährt er per Cronjob runter. So nachts irgendwann, kann währenddessen noch irgendwelche Dinge tun. Wenn ich dann halt Bock habe, dann kann ich den aufwecken. Ich habe hier mal den Eintrag im Arch Linux Wiki, der dir so das Einrichten mit Systemd beschreibt. Mhm. Hab währenddessen auch auf, wie heißt der Nachfolger von NetCFG? NetControl?
NetControl? Ekelhaft, oh Gott, ging mir so auf den Senkel.
Ja.
Immer nicht ein Tool, sondern 18 Tools.
Ja. Also ich habe irgendwie jetzt auf
NetControl
ist es gerade.
Ja, ich habe auf NetControl jetzt mal upgedatet, weil da kann man gleich irgendwelche Pre-Post, Exec, bla. Ja, ging davor wahrscheinlich auch schon.
Ging auf jeden Fall
davor. Egal, ich habe halt gedacht, ich mache jetzt mal einen neuen Scheiß. Das ist noch ein kleines Mimimi dabei. Ich habe mal mit Homebrew ein Wake on LAN Kommandozeilen-Client installiert und das ist einfach, der tut einfach nur so manchmal. Ich weiß nicht, ich habe noch nicht
mehr Pakete schicken.
Ich habe noch nicht richtig verstanden, was er tut, warum er es nicht tut. Ich habe als Alternative hier mal so eine kostenlose iOS-App verlinkt. Die nennt sich Mocha Wake on LAN. Und die tut ziemlich gut. Die pingt den Server dann auch an und dann steht irgendwann hier in grün dran, ist gerade online und so. Und die schickt einen wahrscheinlich einfach härter Pakete raus, aber mit der funktioniert es relativ zuverlässig, das Ding anzumachen. Und ja, jetzt, wenn ich dann halt jetzt Bock habe, einen Film zu gucken, dann muss ich halt mein Handy schnappen, draufklicken und sag, hey, wach mal auf. Dann warte ich ein paar Sekunden, bis der Server hochgefahren ist und irgendwie sein Netzwerkgedöns freigegeben hat, sein NAS-Zeug. Und dann tut's. Und das ist schon ziemlich nett.
Mm-hmm.
Ja.
Ja.
So schön. Ich habe noch IKEA or Death.
Ja.
Das ist ein lustiger Link, der kam heute oder gestern rumgeflogen. Funktioniert jetzt nicht, ist hart überverwendet. Es geht darum, du hast quasi
Death Metal Bands
und du hast IKEA Einrichtungsgegenstände und du sollst raten, welcher Name jetzt, ob der Name, den du bekommst, eine Death Metal Band ist oder ein IKEA Einrichtungsgegenstand.
Macht Sinn.
Und es ist sehr lustig.
Ja, ist lustig, weil man kann es echt schlecht erraten.
Also ich krieg da nur eine weiße Seite drauf.
Ich sag ja, die ist gerade auch.
Aber theoretisch funktioniert, also es hat heute schon mal funktioniert.
Genau, und ich habe es ausprobiert und ich hatte 17 von 20. Das heißt, ganz schön viele fucking
gut
Dinge. Habe ich gewusst, weil ich kenne alle IKEA-Einrichtungsgegenstände.
Alle. Ich weiß, dass Ingo ein Tisch ist.
Ingo ist ein Tisch?
Ingo ist ein Tisch.
Und Lack ist ein Tisch, nämlich der Tisch.
Ja, Lack ist der Racktisch. Ist aber auch ein Regal. Ich hab den Lack mal auseinandergesägt, der besteht aus Pappe.
Ja, natürlich, das besteht alles aus fucking Pappe bei IKEA. Deswegen ist es auch so billig.
Ja. Aber Lack ist halt echt, das ist Wellpappe mit Pressspan und dann drüber lackiert.
Ja, natürlich, heißt Lack. Das war so. Jetzt mal ehrlich.
Fuck yeah, jetzt wo du sagst, der besteht quasi nur aus Lack und Pappe.
Ja.
Aber macht alles Sinn, ne?
Ja, Lack und Pappe.
Und bisschen,
statt Lack und Leder.
Bisschen Pressspan halt.
Einfach mehr Pressspan.
Ja. Auf jeden Fall.
Wir sind, du glaubst, durch?
Ja, so mit den Nerven und so.
Ja, Gott. Man kann auch nicht alles haben.
Ja.
Okay, dann würde ich auch sagen, wir verabschieden uns von den Frettchen da draußen.
Ciao, Frettchen.
Tschö. Jo.
Dinge.
Also, und habt Spaß am Gerät und überhaupt.
Quatschkram.
Nee, das kein Spaß
brauchen
am
Sie
Gerät.
Gar nicht. Bis genau. Nächste Woche.
Habt keinen Spaß, auf keinen Fall. Ihr dürft erst wieder Spaß haben.
Schmerz am Gerät.
Ihr dürft erst wieder Spaß haben, wenn Ingo da ist. Ansonsten geht ja nicht.
Wenn du Schmerz am Gerät hast, würde ich mal zum Arzt gehen.
Schmerz.
Ja.
Ich guck mal drunter. Nee.
Also.
Ist clean.
Ist clean. Sehr gut.
Okay, also Felix ist clean und wir verabschieden uns.
Tschüss.